Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 116. Görkeman ist zurück aus den Kanaren, wieder im Hamburger Grau und Grau angekommen. Und heute war wieder Training, Profis. Wir haben über Ironman geredet. Da gibt es die ersten Athleten, die veröffentlicht haben, welche Rennen sie machen wollen, wo der Fokus drauf liegt im nächsten Jahr. Und da gibt es ganz interessante Geschichten. Bisschen natürlich wieder zu euren Coaching-Fragen an Nils, die dabei waren. Und am Ende nochmal ein spannendes Thema: Race Ranger für Altersklassenathleten bei der Challenge Wanaka. Was wir dazu denken, was es vielleicht für Möglichkeiten geben kann. Das erfahrt ihr alles im Podcast heute. Habe ich was vergessen, Nils?
Ja, wir sind noch darauf zu sprechen gekommen, dass Patrick Lange die Chance hat, neben Mark Allen und Dave Scott, die ja den Ironman Hawaii 6-mal gewonnen haben, der erste vierfache Langdistanz-Weltmeister der Geschichte zu werden. Und was das motivationstechnisch und auf die Saisonplanung, wie sich das auswirken könnte, das war auch noch so ein Punkt, der, glaube ich, ganz spannend war, weil das muss man sich wirklich mal so ein bisschen vor Augen führen. Und da haben wir auch noch kurz drüber gequatscht. Das war auch noch so ein Punkt, wo man gedacht hat, Alter, das ist eine Motivation, mit der möchte man gerne in 2025 gehen.
So sieht's aus. Also für alle was dabei heute wieder. Und ich würde sagen, wir gehen schnell in die Werbung und dann direkt rein in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn. Und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an,
wie Nils, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir drin im Triathlon-Chat und Nils, wir haben gestern Abend, ich wollte dich eigentlich aus dem Auto aus anrufen, hab's vergessen. Hab dich gestern Abend noch kurz angerufen und wir hatten beide gestern unseren Tobi-Tag. du hast einen Workshop gemacht mit Tobi von Core für unsere Heat Adaption oder generell Heat-Trainingspläne im Pushing Limits Club, wie wir das da einbauen können, und hast da mit den absoluten Experten gesprochen, nachdem wir jetzt den Sensor ja im Club im Raptraum angebunden haben, wie wir das eben auch in die Pläne bauen können. Und ich war beim Tobi Hermannsdörfer und habe Kraftvideos gedreht. Und also einmal natürlich, wir wissen ja seit dem Podcast, der Typ ist einfach geil, die Praxis ist einfach geil. Und
da musst du ein bisschen was erzählen.
Ja, muss ich ein bisschen was erzählen. Und ich kann dir eine Sache sagen, wir haben so diese ganzen Videos aufgenommen, die ich auf dem Schirm hatte, dass wir, ne, diese, ich nenne es jetzt mal Wissens-Tutorial-mäßig, dass man einmal sauber von ihm gezeigt bekommt, wie geht's, welche Übungen und so weiter. Und dann am Ende, Fred Funk war ja auch da, ist ja jetzt auch bei ihm und musste ja einen Test machen. Ich sag dir, den Test musste ich auch machen.
Oh.
Da haben wir dann teilweise auch die Kamera drauf gehalten. Und eine Sache kann ich jetzt schon mal spoilern. Ich will natürlich jetzt nicht alles vorwegnehmen hier. Das Video sollt ihr euch natürlich alle anschauen. Aber,
also du machst auch ein YouTube-Video darüber.
Ja, wird ein YouTube-Video. Der allererste Test, da hat er mich direkt bei den Eiern gepackt. Also, ist so krass. Ich sag's jetzt einfach. Wirklich erste Übung und Riesendefizite. Und also ich kenne auch den Grund und das ist auch okay, aber ich dachte ja, nach dem Umknicken in Girona im März nächstes Jahr, ist alles gut, ich habe ja keine Schmerzen mehr, ich kann Schwimmradfahren, laufen, alles tutti. Aber in eine Bewegungsrichtung ist da gar nichts tutti. Und dadurch weiche ich bei allen anderen Übungen aus.
Aber liegt es daran, dass dein Fuß noch blockiert war? Oder ist es wirklich muskulär?
Ja, muss mal ein Video schauen.
Oh, Spoiler Deluxe, alter Schwede. Ja, ich glaube ja, das war, dass du dich gestern nicht gemeldet hast, war eine Rache dafür, weil ich mich am Tag davor nicht gemeldet habe.
Ja, so sieht es nämlich eigentlich aus, hast du recht.
Weil ich ja tatsächlich irgendwie super entspannt davon ausgegangen bin, dass ich um 14 Uhr nach Hause fliege. Und dann am Abend nochmal, beim Abendessen haben wir dann darüber gesprochen und dann habe ich irgendwie geguckt, ja, 14 Uhr fliege ich, und wie das dann so ist, dann guckst du halt doch nochmal nach und dann war es aber doch schon 12.55 Uhr und dann war der Tag auf einmal so getaktet, dass ich kam schon rechtzeitig an, aber dann musste ich noch einmal zu Hause anrufen und dann ging es halt aber auch super, super schnell. Also es war dann wirklich, man nimmt sich das dann ja immer vor, und wir haben noch darüber geredet, ich melde mich dann von Burger King, war nichts mit Burger King, also Burger King war auch voll, da hätte ich auch gar keinen Platz mehr gefunden, aber Zeit für Call war keiner mehr, und dann hast du mich halt gestern eiskalt versetzt, aber du hast ja auch erzählt, du bist einfach in Podcast versunken, und auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, dass wir beide das ja auch mal genießen, wenn man nicht quatschen muss.
Ja, das war also wirklich so gestern im Auto zurück und ich war auch so. Also wir haben richtig viele Videos gedreht, der Tag war super intensiv natürlich, und dann war ich so in dem Modus, okay, ich fahre jetzt nur noch nach Hause und mehr ist nicht mehr. Und dann habe ich, als ich zu Hause ankam, so, ah ja, 4,5 Stunden Zeit gehabt, Nils anzurufen, vergessen. aber ja gut, wir haben ja heute noch richtig viel Zeit zu quatschen. Und ja, ich kann dir übrigens sagen, ich will es so nicht hängen lassen. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ist muskulär oder ist der Fuß blockiert, aber muskulär wird es nicht sein, sondern irgendwo noch, das sagte Tobi dann auch, Kapseln, Bänder sehen, das ist ja sehr vielschichtig, müsste man sich dann nochmal intensiver, genauer anschauen. Aber für mich zeigt es einmal mal wieder dieses, ja, also ich habe vorher das Q&A gemacht, ob Leute noch Fragen an Tobi haben und so. Da kam einmal, ich glaube, wir haben noch nie so viele Fragen auf dem Q&A bekommen. Unfassbar viel. Konnten wir auch gar nicht, also da schon mal sorry, auf jeden Fall gar nicht alles abdecken in dem einen Tag, den wir jetzt hatten. Und ganz, ganz viele Sachen waren so, was mache ich bei akuten Knieproblemen / Prophylaxe? Also wo du so durchlesen konntest schon, Diggi, du willst nicht Prophylaxe, du hast gerade akut Probleme irgendwo. So, ne? Und wenn ich dann denke, dann geht doch mal zum Physio, dann geht doch mal irgendwo hin und lass es abchecken, was du auch schon oft gesagt hast, wo du selbst mit Profiathleten manchmal zu tun hast und denen irgendwie den Schubs geben musstest und sagen, ey, Junge, du musst es abklären. Das bringt nichts, wenn du das mitschleppst. Und da habe ich mich dann so richtig gestern an die Nase gefasst gefühlt, wo ich dachte, nee, passt alles wieder mit meinem Fuß, ich merke ja nichts, alles cool. Machen wir eine Übung, einen Test und sofort hat er mich und hat einen riesen, also ja, wirklich eine riesen Baustelle, wo er meinte, ja, bevor du jetzt irgendwie anders groß angreifst, Krafttraining, musst du erstmal 6 langweilige Übungen machen. Also ich bin jetzt mal gespannt, welche. Er schreibt mir die jetzt auf, macht mir einen Plan dafür, dass ich das halt wieder in den Griff bekomme. Und dass man da erstmal jetzt die, ja, am Ende, wie es ist, die Basics legt, dass alles wieder so funktioniert, wie es funktionieren soll, bevor ich überhaupt irgendwo anders rein starte. Und das zeigt ja einmal wieder so diese Problemstellungen und Nicklichkeiten, die man hat und hier zwickt und da zwickt und hier vielleicht ein bisschen was oder bei einem ist, beim Longrun geht die Wade immer zu. Ja, das sind genau diese Themen, die man mal abchecken muss und die man auch nicht pauschal irgendwie beantworten kann, sondern wo man sich einen Körper angucken muss und wo ein professioneller Physioarzt, Doc, Sportmediziner drüber schauen muss, wo es herkommt und dass man dann schauen kann, dass man in den Ursachen arbeitet und vor allen Dingen, man muss es dann auch machen. Das habe ich gestern wieder dann nicht schmerzhaft erfahren, aber mir wurden die Augen geöffnet und das war einfach wieder so ein herrlich ehrliches Ding, ne? So dieses, also es ist halt einfach, haben wir schon so oft gesagt, aber Training und Sport ist das, was du reinsteckst, kriegst du wieder raus. Und genauso ist es, wenn du was vernachlässigst, dann kriegst du irgendwann auch die Packung. Und zum Glück war ich jetzt dann wirklich bei Tobi, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, ich hätte jetzt die letzten 5 Jahre da auch nicht dran gearbeitet, an meinem Fuß. Und das werde ich jetzt aber tun. Von daher war dieser Besuch nicht nur für alle, die auf die Videos zum Thema Krafttraining warten, geil, sondern auch für mich persönlich unfassbar wertvoll. Also, ich sag dir, wie es ist. Du musst da auch nochmal hin.
Naja, unbedingt. Also ich will ja auch, ich meine, bei mir ist es ja einmal auch vor allem das Coaching-Ding, dass ich halt, weil ich ja auch mit unseren Athleten halt Krafttraining mache.
Ja.
Und das haben wir ja schon oft besprochen, dass halt auch so mit den Profi-Athleten immer so eine Frage war, muss man Krafttraining machen, muss man kein Krafttraining machen? Interessanterweise meine Arbeit in ganz großen Anführungsstrichen bei der B-Lizenz ging ja auch über Krafttraining und da war dann ja auch der Torben Hoffmeister, der jetzt ja der Referent ist bei der DTU und für die Weiterbildung, Fortbildung, Trainerfortbildung verantwortlich ist. Und haben wir dann hinterher auch echt eine gute Diskussion gehabt, ob Krafttraining im Langdistanz-Triathlon ja oder nein, wo ja wirklich auch so die Frage war, macht es halt Sinn? Da haben wir auch schon mit Tobi drüber gesprochen, das müssen wir jetzt nicht nochmal hochbringen. Aber natürlich ist gerade dieses, was du beschreibst, das wirst du jetzt als Coach nicht abbilden können, also als Triathlon-Coach, dass du eine Expertise vom jemandem wie Tobi hast. Ich meine, das ist sein Job und das kriegst du ja nicht hin, sei denn du bist jetzt der absolute Kraftpapst und hast da Bock drauf, dann könntest du dich wahrscheinlich da auch noch reinfuchsen, aber das ist dann ja nochmal eine Ausbildung. Und deswegen gibt es ja auch solche Leute wie Tobi. Aber es ist natürlich, je breiter dein Verständnis ist und je mehr du mit solchen Leuten zusammenarbeitest und von solchen Leuten Wissen geteilt bekommst, desto eher hast du halt auch einen Blick dafür und kannst sagen, hey, vielleicht ist jetzt gerade dein Fuß blockiert oder sonst irgendetwas und du sollst das Ganze dann nicht beheben, aber du kennst dann vielleicht Leute, die das Ganze beheben können. Und ich glaube, das hilft natürlich extrem. Deswegen will ich da unbedingt auch nochmal hin. Aber was du gesagt hast mit der Wade, war das jetzt einfach lieb an mich oder waren das Fragen, die auch gekommen sind?
Nee. Also es hat auch, muss ich sagen, es war unbewusst, es hat auch auf dich gepasst, aber es waren Fragen, die halt drin waren. Also es kam Unmengen an, meine linke Wade macht zu beim Laufen, meine rechte Wade macht zu beim Radfahren, mein Knie zwickt bei, meine Hüfte, mein Fuß, ich schwimme die linke Schulter, was kann ich dagegen tun und so. Da konnten wir jetzt leider nicht drauf eingehen, weil das eben individuelle Probleme sind.
Klar, das ist ja auch so vielschichtig. Ne, aber
genau, deswegen habe ich es einfach nur nochmal jetzt gesagt, weil ich weiß, die ist die Leute ja wahrscheinlich auch hier hoffentlich natürlich den Podcast hören oder auch alle anderen, wenn ihr irgendwo mal irgendwann was haben sollt, ey, tut euch selber den Gefallen, geht zum Physio und lasst es abklären, weil allgemeine Sachen aus dem Internet können euch da jetzt können helfen, wenn ihr Glück habt und dann genau das trefft, was es dann eben ist. Aber sind wir mal ehrlich, Lotto spielen kann man auch gewinnen, aber meistens eben nicht. Die Chance, dass die Übung richtig ist, wahrscheinlich höher als beim Lotto, aber das macht schon Sinn. Das habe ich gestern einfach wieder extrem gemerkt bei mir selber an diesen Übungen, was ich jetzt gerade eben aus der Erfahrung erzählt habe, so die erste Übung und zack hat er mich so, ne? Das ist einfach krass. Und einmal diesen Punkt und dann nicht zu verwechseln, dieses Thema Krafttraining und da die Basics und das richtig machen, auch präventiv, um auch neue PS noch freizuschalten. Das ist eine zweite Seite. So, ne? Es ist ja einmal dieses, ich sag mal, Physio oder Probleme, leichtes Zwicken, Verletzungen, was auch immer. Und einmal dann das Krafttraining. Das Krafttraining, das sollt und könnt ihr sehr wohl anfangen. Dazu haben wir auch super geile Videos gemacht, die dann jetzt nach und nach kommen. Aber ich fand das halt so krass in diesem Q&A, wie viel Leute irgendwo mit zu tun haben und anscheinend, wie ich, auch so, ja, ist ja nicht so schlimm, passt schon. Und ich sage das jetzt auch nur mit der Deutlichkeit, also manchmal sagt man es ja immer so, ja, klärt das ab und so, weil man dann den richtigen Tipp geben will und auch weiß, dass es der richtige Tipp ist, aber oftmals macht man es ja selber dann auch nicht, sagt man doch auch, dass, wie heißt es, Ärzte gehen selber auch nie zum Arzt oder irgendwie sowas.
Ja, Ärzte sind die schlimmsten Patienten.
Ärzte sind die schlimmsten Patienten, genau, so ist es. Und ich habe das jetzt noch so präsent von gestern, dass ich da halt dachte, damit muss ich jetzt einmal reinstarten und allen den Tipp geben, weil A, die so viele Fragen kamen und B, ich das einfach selber nochmal wieder gemerkt habe. Und dann noch ein Hieb an Fred Funk, der den gleichen Test gemacht hat, der irgendwie 3 Tage Muskelkater hatte. Fred, wovon?
Meistens kommt er aber auch erst 2 Tage später, das weißt du ja. Also musst du abwarten, wie es dir morgen geht.
Ich spüre nichts.
Ja, ja, du bist halt auch mal eine Maschine. Du bist halt auch ein Kraftsportler und kein Ausdauersportler. Ja, ganz genau. Guck dir diese Arme an. Wahnsinn. Ja, aber um das Thema auch nochmal abzuschließen, es ist ja tatsächlich auch so, dass man, das ist bei mir auch das Daily Business, interessanterweise auch ganz viel mit den Profiathleten, dass halt einfach dieses Thema Körperpflege, Schrägstrich Prophylaxe an seinen Defiziten arbeiten. Das macht man immer, solange man Probleme hat. Und wenn die Probleme dann weg sind und es vermeintlich wieder besser geht, dann vernachlässigt man das Ganze halt. Und dann kommt dann irgendwann wieder so dieser Rückschritt, wo dann wieder der Fuß blockiert ist, der Rücken dicht macht oder was auch immer. Und dann sagst du halt, naja, hast du denn deine Hausaufgaben gemacht? Ich nenne es teilweise auch wirklich in den Trainingsplänen Hausaufgaben, die dann nicht von mir sind, sondern die dann halt, wie du es gesagt hast, von Physiotherapeuten oder Athletiktrainern sind. Und da muss man halt auch sagen, gibt es halt auch solche und solche. Also man muss auch wirklich Glück haben, gerade was komplexe Verletzungen oder Defizite, Probleme anbelangt, Wade geht zu. Das kann ja wirklich so viele Gründe haben. Das kann die Radposition sein, das kann halt muskuläre Defizite sein, das können Defizite im Bewegungsablauf, also im Laufstil sein, beim Radfahren halt in der Drehtechnik. Es kann beim Radfahren falsch eingestellte Pedalplatte sein. Also das ist ja wirklich so, teilweise schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, dann gerade auch in den Trainingslagern, wenn ich mit irgendwelchen Leuten fahre und ich sag, boah, du sitzt ja viel zu hoch auf dem Rad, hast du keine Probleme, doch, mir tut der Rücken weh oder mir tut die Achillessehne weh. Und die erzählen dann, dass sie gerade beim Bikefitting waren, wo du dann halt echt so denkst, das gibt's ja gar nicht. Also da muss man halt wirklich sagen, was du halt gesagt hast, geh zum Arzt, geh zum Physiotherapeuten, lass das abklären. Da brauchst du halt schon auch optimalerweise wirklich oder du brauchst definitiv einen Physiotherapeuten, der halt Ahnung hat von was du machst und was er halt auch macht. Also da muss man auch sagen, dass es in Städten, größeren Städten wesentlich einfacher ist, da halt einen Physiotherapeuten zu finden, der dann vielleicht auch aufs Laufen spezialisiert ist oder der auch schon mit Triathleten zu tun hatte.
Naja, ich sag mal so, Tobi ist nicht in der Stadt.
Aber Tobi hat sich halt einfach so einen Ruf erarbeitet und das Ding sieht ja auch groß aus, oder?
Also ja, ist so eine riesig.
Krass.
Ich habe noch nie so eine große Physiopraxis gesehen.
Und dann kommen halt einfach die Leute, steigen ins Auto und fahren 2-3 Stunden oder
ja, alle, jetzt 4,5 Stunden. Also das ist, ich finde das auch ganz geil. Er bietet ja auch alles an und sagt auch, er hat auch Mitarbeiter so, die sagen so, ey, ich habe Bock, klassisch Physio zu sein, viel an einer Bank zu arbeiten, manuelle Therapie zu machen. So Kraft interessiert mich gar nicht. Dann hat er andere, die voll Bock auf Kraft haben. Und so hat er halt für alle Leute was dabei und hat auch ganz normal da aus dem Ort die älteren Patienten, die Probleme haben oder die irgendwie Verletzungen haben und eine Reha machen, was auch immer, bis hin dann zu ambitionierten Leistungssportlern, sehr ambitionierten Leistungssportlern und Profisportlern. Also wirklich so von Omi und Opi bis zum absoluten Profi-Spitzensportler deckt der in der Praxis alles ab und mit seiner Frau ja dann noch auch Spezialgebiete, die dann sich da, hat er ja erzählt, auf Beckenboden und so spezialisiert hat. Also da ist so, die Frage ist eher, das habe ich vergessen, ihn zu fragen, die Frage ist eher, was hat er da nicht? Also es ist schon beeindruckend und echt spannend, das zu sehen. Und ja, dann siehst du halt auch am Ende, wo so eine Expertise auch herkommt, so, ne? Wenn du auch in allen Themen irgendwo drin bist, dann hast du auch, ja, dann doch ganz guten Überblick. Und wenn du dich dann immer mehr, also er spezialisiert sich natürlich immer mehr dann wirklich auf die Sportler, und die ambitionierten Leute, aber hat er trotzdem im Daily immer auch noch mit seinen Mitarbeitern und mit ganz normalen Patiententhemen auf dem Tisch, wo sie sich dann so austauschen. Und ja, am Ende ist das wahrscheinlich, schätze ich jetzt einfach mal, schon eine coole Sache, weil du einfach das ganze Spektrum dieses Jobs eben abdeckst und dementsprechend auch eine Expertise hast. Ne? Also es war schon beeindruckend. Echt cool, das nochmal gesehen zu haben. Ich meine, man hat ja schon ein bisschen was erzählt oder du kannst ja auf der Website oder sowas schauen, aber wenn du dann so vor Ort bist, ist es halt immer nochmal geiler.
Ja, bin ich gespannt. Das ist schon, hatten wir jetzt auch wieder einen Athlet, der im Trainingslager beim Krafttraining dann sich eine ISG-Blockade geholt hat. Also auch da nochmal ein kleiner Reminder an alle. Versucht nicht im Trainingslager, wo das Volumen und manchmal auch die Intensität höher geht, in der Regel ist es das Volumen, was höher geht, als in den normalen Trainingswochen, bei den Profis jetzt nicht so extrem, aber bei den Altersklassenathleten ja wirklich ganz extrem. Wenn ihr dann in den Kraftraum geht, versucht keine Rekorde aufzustellen. Also reduziert eher so ein klein bisschen das Gewicht und versucht einfach nur den Reiz zu halten, damit ihr dann, wenn ihr nach 2 Wochen Trainingslager wieder ins normale Krafttraining geht, nicht auseinanderfliegt. Also das ist so eine gewisse Gewichtsreduktion im Sinne von die Gewichte im Krafttraining zu reduzieren, nicht das Körpergewicht, ist durchaus angebracht. Aber wir hatten dann halt
auch Technik. Athlet X. Ne, sorry, dass ich dir da jetzt unterbreche, kannst behalte im Kopf, aber weil du es gerade gesagt hast, auch dieses Ding, das habe ich mit Tobi auch gemacht, da muss ich es auch noch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben erst alle Sachen aufgenommen und dann habe ich gedacht, ey, Tobi, kann ich nochmal einmal hier Squat und Kreuzheben machen, dass du dir das bei mir anguckst, weil da hatte ich dann natürlich schon Bock, so mache ich das jetzt richtig oder mache ich das jetzt falsch? Und ja, dann hat Tobi geschaut. Und ey, was soll ich sagen? Es waren so 2, 3 Kleinigkeiten, die halt off waren, die ich so krass gemerkt habe, dass dann beim Kreuzheben halt eher vermehrt aus dem Oberschenkel was gemacht habe und gar nicht aus dem Rücken, wo ich dann einfach ein bisschen den Oberkörper weiter vorlehnen musste und sofort, bam, hast du es gemerkt, da wo es hin soll. Und das ist halt auch so ein Ding, nicht sofort diese, wie du jetzt sagst, Rekorde oder großen Gewichte, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr ja, am Ende dann wirklich die Technik sauber macht, weniger Gewicht nimmt und daran erstmal arbeitet und auch, dass man wirklich überlegt, okay, wo soll der Reiz hin und spüre ich ihn auch da? Und wenn man ihn da nicht spürt, wo er hin soll, wofür die Übung ist, dann macht man irgendwas technisch falsch und muss da nochmal ran. Und das ist ja nämlich auch so ein Ding, wenn ich jetzt Kreuzheben nehme und ich mache da irgendwas falsch, und merkt es eigentlich ganz woanders als da, wo der Reiz sein soll und nimmt dann viel Gewicht, dann kann natürlich auch schneller was passieren. Ne?
Also das ist, ja, aber deswegen ist es ja auch so extrem schwierig, das ganze Krafttraining per Ferndiagnose zu machen. Also das muss man ja auch sagen, dass deshalb, klar, jetzt habt ihr Videos gemacht, wo man dann sieht, wie es funktioniert, genau. Aber im Grunde genommen muss es ja so sein, wie du jetzt, dass du einen Tobi hast und du bist ja selber schon richtig gut. Das musst du ja auch sagen. Ich meine, du hast, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren diese CrossFit-Challenge gemacht. Hast da auch jemanden in Köln gehabt, der drüber geguckt hat, der dir die Technik gut vermittelt hat. Hast Sport studiert, hast, weiß ich nicht, ob du schon als Schwimmer Krafttraining gemacht hast, aber du hast ja schon eine gewisse Expertise und einen guten Bewegungsablauf. Und selbst bei dir findet ein Tobi, wie er ja auch bei einer Anna Haug das findet oder jetzt beim Fred Funk das findet, deswegen ist er ja auch da. Das ist ja auch seine Berechtigung, dass halt auch im High-Performance-Bereich sagt, hey, pass auf, beug dich mal weiter nach vorne, mach das Ganze mal ein bisschen mehr aus dem Rücken heraus. Und wenn du jetzt natürlich Leute hast, die noch nie Krafttraining gemacht haben und die gucken sich die Videos an, die wissen oder können vielleicht nachvollziehen, wie das Ganze aussehen soll, aber die kriegen kein Feedback. Und das ist natürlich
so. Ja, aber
so,
das ist stimme ich dir zu. Aber wenn du es zu Hause machst und auch mit den Videos, das ist ja das. Tobi erklärt das ja so geil, A, wie du es machen sollst und auch wofür diese Übung dann eben ist. Und wenn du dich reflektierst und einfach nur die Übung machst und in den Körper spürst, Kreuzheben, merke ich da jetzt einen Zug und Gewicht auf dem unteren Rücken oder eben nicht? Und wenn das nicht ist, wie in meinem Fall jetzt, dann weiß ich, okay, wo ist es denn? Oh, vordere Oberschenkelmuskulatur. Ja, dann mache ich anscheinend technisch was falsch und kann ja dann entweder mir Hilfe zuholen, wenn ich nicht selber rausfinde oder nochmal das Video gucken. Ah, oh, vielleicht habe ich die Vorlage nicht gemacht. So, ne? Und so, wenn du da wirklich bewusst hingehst, kommst du, glaube ich, schon recht weit. So klar,
ach, klar, absolut.
1000% alles das, was richtig ist, was dann auch jetzt, ob der Reiz jetzt zu 100% oder zu 80% in den unteren Rücken geht, ist dann jetzt auch nicht kriegsentscheidend, wenn du jetzt nicht mit 1000% Beladung das machst. Sondern es hat ja trotzdem dann auch einen Reiz, dann eben mehr für die vordere Oberschenkelmuskulatur als für den Rücken, da wo es hin soll. Aber es ist halt, wenn man sich das bewusst macht, wofür ist es, wo soll die Bewegung hin, und da immer wieder dran arbeitet, kommt man, glaube ich, schon auch recht weit. Aber um das wirklich zu perfektionieren, dass die Übung zu 100% richtig ist, dann gebe ich dir natürlich recht, klar.
Naja, und da kommt ja auch die Angst von vielen Athleten her. Krafttraining macht das Ganze verkehrt. Und ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, am Anfang einfach ohne Gewicht zu arbeiten, mit sehr wenig Gewicht zu arbeiten. Das fand ich jetzt zum Beispiel auch mega in Barcelo. Da stehen dann halt zum Beispiel Besenstiele in der Ecke. Wo ich so denke, in welchem Studio in Deutschland stehen Besenstiele in der Ecke, damit du halt einfach die Technik richtig machen kannst. Und das reicht ja wirklich, das habe ich ja, glaube ich, erzählt, als ich vor ein paar Wochen dann gedacht habe, ich muss auch mal wieder Krafttraining machen und ich die Ausfallschritte ohne Gewicht gemacht habe und trotzdem Muskelkater hatte. Also es reicht ja am Anfang. Aber was ich halt erzählen wollte, ist, dass Trainingslager definitiv kein Zeitpunkt ist, um Rekorde aufzustellen. Wenn man jetzt wirklich sehr gut trainiert ist, seine zweimal pro Woche Routine hat, wo man Krafttraining macht, wo man vielleicht auch komplexe Übungen macht, die man von Athletiktrainern / guten Physiotherapeuten bekommen hat, um halt an den individuellen Schwächen zu arbeiten, dann sollte man das unbedingt auch im Trainingslager aufrechterhalten, um dann halt, wie gesagt, zwei Wochen später nicht wieder Ochse vorm Berg zu stehen und dann wieder in Muskelkater rein zu trainieren, wenn der Workload halt ein bisschen höher wird. Aber im Trainingslager sollte man das Ganze halt mit ein bisschen reduzierter Belastung machen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir da dann zum Beispiel auch dieses Glück hatten, dass du dann in so einem Hotel wie dem Barcelo, da ist dann halt der Physiotherapeut am Werk, der das BMC-Team betreut und der halt auch zu den Athleten dann zu den Wettkämpfen mitfliegt. Und das ist, da merkst du dann halt auch wieder genau das. Deswegen bin ich darauf gekommen. Du musst halt an die richtigen Leute, du musst halt die richtigen Leute treffen und du musst halt wissen, wer sind die richtigen Leute. Und das ist halt das Spannende, dass halt in dieser Bubble, in diesem Mikrokosmos dann natürlich, ah ja, hier, den kenne ich auch, der war auch schon, der war doch mit auf Hawaii und ich gebe dir hier nochmal seine Privatnummer, dann schreibst du ihn und dann geht das Ganze halt ganz, ganz schnell. Und das ist natürlich etwas, was Gold wert ist. Also wenn du halt einfach Zugang zu diesen Leuten hast, dass du dann halt einfach weißt, ich bin in guten Händen.
Warst du bei Miguel?
Ich war nicht da, also ich war es ja nicht.
Okay.
Aber habe ich auch gedacht, als wir in Sofo vorbei sind und da ja der Gunter Nockert wohnt, der ja mittlerweile seine eigene Praxis hat, da haben wir ja auch mit Tobi drüber gesprochen, der Geisterheiler, so habe ich ihn respektvoll genannt. Und das ist halt schon cool, wenn du dann halt wirklich Nicklichkeiten hast, die dann womöglich das Training verhindern, wo du natürlich mega genervt bist, wenn du im Trainingslager bist und dann irgendwie eine Key-Session nicht absolvieren kannst. Aber wenn du dann halt einfach jemanden hast, der dich so repariert, sage ich jetzt bewusst, so therapiert, dass du dann eine Einheit verloren hast, so what? Dann ist das Ganze überhaupt gar nicht schlimm, da muss man dann halt einfach auch cool bleiben. Und da kommen wir auch wieder zu dem, was du gesagt hast, was man aber halt auf gar keinen Fall machen sollte, ist, dass man halt die Probleme, die man hat, irgendwie kleinredet. Und wenn man dann einen blockierten Fuß hat und dann halt einfach sagt, ach komm, ist ja nicht so schlimm, das geht schon irgendwie. Und dann läuft man mehr Kilometer, wird immer müder durchs ganze andere Training, durchs Radfahren und Schwimmen, Krafttraining. Und dann irgendwann rollt man halt nicht mehr so bewusst ab oder dann ist halt mehr Impact auf dem Fuß und dann wird halt aus der Blockade relativ schnell dann eine kleinere Verletzung, wo dann auch eine größere Verletzung draus werden kann. Und das sind halt dann so diese Fragen, die halt kommen. Ja, mir tut das Knie so ein klein bisschen weh oder mir tut die Achillessehne ein klein bisschen weh. Was kann ich denn machen, damit ich trotzdem noch meine 100 Kilometer pro Woche laufen kann? Und das Ganze funktioniert halt nicht. Das wird halt wirklich, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und muss dann halt einfach den Laufumfang reduzieren, vielleicht sogar mal ganz aussetzen, wenn die Probleme schlimmer sind. Also das ist natürlich lustig, dass dann halt auch genau diese Fragen gekommen sind, die halt immer so, ja, das ist halt so der Klassiker eines Coach-Alltags, dass die Leute halt einfach wirklich nicht stoppen wollen im Training, weil sie halt immer gleich denken, wenn ich mal eine Woche lang nicht trainiere und ja tatsächlich auch nur in einer Disziplin, dann geht die Welt unter. Und ich glaube, das haben wir oft genug gemerkt bei vielen Top-Athleten. Man denke an den Sieg von Anna Haug auf Hawaii. Da hatte sie, glaube ich, eine mehrwöchige Laufpause und konnte erst im August, September wieder ins Lauftraining einsteigen. Also das war dann, ist dann schon ein Punkt, wo halt auch die Hobbyathleten sich wieder was abschneiden können. Aber mega spannend. Also bin ich echt gespannt, was du da zeigst und was du dafür, weil wie die Videos dann sind. Und kann ich mir vorstellen, hat auch wahrscheinlich mit Tobi wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, war also richtig auch geil. Ich spoiler. Big Five.
Davon bin ich ausgegangen.
Dann haben wir eine Eigenentwicklung gemacht aufgrund der Fragen. Es wurde so viel nachgefragt nach Übungen ohne Equipment zu Hause.
Ja.
Wie haben wir die Übung genannt?
Die Tesla Training. Tesla Training.
Die Small Five?
Die Small Five ist das Tesla Training.
Dann haben wir gemacht Mobility.
Oh, sehr gut.
Dann haben wir gemacht eine Einführung ins Krafttraining. Also so mit allen Infos, wie komme ich auf, welche Gewichte nehme ich, wann und wie lange mache ich Kraftausdauer, Hypertrophie und Maxkraft, bis wann vor den Wettkampf und so weiter. Mit allen Infos. Und dann haben wir ja meinen Test noch gemacht, bin ich dann bei 5. Ich glaube, wir haben 5 Videos aufgenommen. Also mein Hirn hat gestern geraucht und ich war irgendwann dann so bei Video 4, war ich dann so, ich weiß jetzt nicht, ob ich alles habe, was ich brauche, aber ich glaube schon. Also so, das erste war noch voll klar, ja, wir brauchen das und das und hier noch und da noch. Und dann war irgendwann, hast du gemerkt, okay, meine Konzentrationsspanne ist jetzt so low. Aber ja, das wird gut. Die kommen in nächster Zeit. Nils, wir müssen mal eben ganz kurz hier eine Unterbrechung machen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Technische Probleme gefixt, hoffentlich. Also,
mega. Wir haben zu viel über,
ich hoffe.
Über Probleme und Training gesprochen.
Ich hab noch eine Sache, weil wir gerade jetzt über, wir schon wieder, wie in letzter Zeit, also es ist diese Januarzeit, alle beschäftigen sich gerade so hart mit Training und Sachen, weil jetzt man wieder so serious im Training drin ist. Ich habe noch eine ganz gute Frage bekommen, so zur Einordnung für dich der aktuellen Sachen, die so ja bei uns in den Trainingsplänen stehen oder wahrscheinlich bei ganz vielen anderen Trainern auch, gerade wenn man so eine Mittel-Langdistanz machen will im nächsten Jahr. Wenn man jetzt überlegt, okay, Langdistanz, wieso mache ich jetzt so viel V2 Max-Sachen, Nils? Was hat das für einen Hintergrund?
Oh, jetzt kommst du hier wieder aus der Pistole geschossen, die Coaching-Ecke. Die wollten wir doch eigentlich immer hinten anstellen.
Ja, aber wir sind gerade, deswegen habe ich ja gesagt, wir sind gerade in diesen, mehr habe ich auch für heute nicht, wo ich dich mit zuschmeiße, aber so das passte jetzt gut rein und das kam heute Morgen, kam das rein. Ich habe dann natürlich gesagt, also wenn du bei uns im Club trainierst, dann steht das natürlich in jeder Einheit und in der Planbeschreibung schon dabei. Aber ich habe gedacht, ich nehme das jetzt mal mit, wieso kommt jetzt noch keine Schwelle und sonst was, warum steht da fast immer V2 Max, wenn Intervalle anstehen?
Naja gut, eine Zeit lang, und da bist du ja nicht ganz unverantwortlich. Mhm. Unverantwortlich für, wenn man denkt, was du für Videos mit Doc Zeller vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren produziert habt, 5, 6 Jahren vor Corona, wo ja die V2 Max als der absolute heilige Grat dargestellt wurde und dann ja auch oftmals Athleten wie Christian Blumenfeld und Co. mit ihrer 100er V2 Max, ob sie jetzt gefaked war oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, mittlerweile weiß man, dass sie gefaked war im Frühjahr letzten Jahres in der Vorbereitung auf Tokio. Und da war es ja wirklich so, dass extrem viele Trainer nur noch V2 Max trainiert haben, bis irgendwie eine Woche vor dem Ironman, und die Athleten dann gut geschwommen sind, auch zum Teil sehr gut Rad gefahren sind und dann spätestens beim Laufen hops gegangen sind. Weil natürlich die V2 Max, die ja so platt dargestellt, ein bisschen den Hubraum darstellt, wie viel Sauerstoff kann ich umsetzen, wie viel Power habe ich, und klar, je mehr Power ich habe, je größer mein Hubraum ist, desto länger kann ich intensiv gehen, desto höher kann ich drehen und desto länger kann ich hochdrehen, und wenn ich da begrenzt bin, kann ich gar nicht in Geschwindigkeiten kommen, die Leute mit einer hohen V2 Max erreichen können. Der Umkehrschluss, es hat immer alles zwei Seiten.
Also wie, nur kurz rein, um es noch greifbarer zu machen, glaube ich, für alle, wie bei eurem Auto statt 150 PS da jetzt 200 PS reinbauen.
Genau, so ist es im Grunde genommen. Also je größer der Motor ist, desto besser ist das Ganze. Aber, und das trifft es auch ganz gut.
Der braucht dann auch erstmal mehr Sprit.
Genau, desto höher ist auch, je höher die V2 Max, desto höher ist der Verbrauch. So ist es tatsächlich. Das ist das, was man dann halt an der Laktatbildungsrate messen kann. Und in der Regel sind Athleten, die eine sehr hohe V2 Max haben, haben dann auch eher eine höhere Bildungsrate. Das heißt, die haben höheren Verbrauch. Und die Kunst ist es halt vor der Langdistanz, diesen Verbrauch wieder zu drosseln und dann halt quasi aus dem Formel-1-Wagen Turbodiesel zu machen, dass der schon extrem hoch drehen kann, aber halt sehr effektiv ist in den Umdrehungen. Und dann halt gerade in diesem Bereich, der dann halt so, ja, wie soll man das jetzt sagen? Ich will das jetzt nicht in Prozent sagen, aber das hat dann dieser Fat-Max-Bereich, der jetzt ja gerade auch in den letzten Jahren dann einfach sehr viel in Vordergrund getreten ist, dass der dann halt höher ist. Und das erreicht man halt, indem man halt schon auch am Hubraum arbeitet, aber man muss halt versuchen, rechtzeitig gegenzusteuern, damit halt die Bildungsrate, die Laktatbildungsrate, / der Verbrauch, Glykogenverbrauch, das ist das, was begrenzt ist im Körper, die Kohlenhydrate, dass der halt effektiviert wird, reduziert wird und dass ich halt einfach dann in einem relevanten Bereich effektiver bin, also ökonomischer bin.
Das und dann kommt halt hinzu, dass die später kommt, da kommt das wieder zu. Aber um das beizubehalten, ist gerade einfach nur ganz kurz auf den Punkt gebracht. Erstmal, jetzt haben wir noch richtig lange Zeit bis zum Wettkampf. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um eure PS und dann schauen wir, dass aus den mehr PS wieder ein effizienter Tanker wird, ein LKW, ein Panzer.
Genau. Genau. Tanker klingt so ein bisschen schon, man ist schon ein Speedboat, aber dann halt absolut kein, nicht so ein Monster-Yacht, sondern halt so ein normales Speedboat, was dann halt gut über den Atlantik oder über den Pazifik fahren kann. Und das ist letztendlich ja das Entscheidende. Und was halt auch dazu kommt, was halt auch viele immer verwechseln oder halt gleichstellen mit VO2 Max Training, dass sie halt immer sagen, VO2 Max Training ist all out. Das haben wir, glaube ich, schon oft besprochen.
Oh ja,
dass
noch
es halt
mal wichtig.
Eben gerade nicht all out ist, sondern dass es wirklich reelle Bereiche sind. Deswegen ist es auch elementar, dass ihr halt irgendwie für euch einen Wert habt. FDP, Schwelle, LT2, woran man halt gucken kann, okay, mit wie viel Prozent fahre ich jetzt diese VO2 Max Intervalle? Man kann VO2 Max Intervalle mit 100% fahren oder 90% fahren. Und da ist halt immer so, die Dosis macht das Gift, dass man halt eher versucht, die Intervalle durchzufahren. 3x8x30x15. Und wenn ich halt im dritten Satz merke, boah, das war jetzt ein bisschen zu hoch, dann reduziere ich das Ganze, bevor ich das Ganze abbreche und steige dann in der Folgewoche dann vielleicht auch mit einem kleinen bisschen weniger ein. Reduziere von Anfang an, um das dann durchzufahren. Aber was ich halt davor sagen wollte, ist, dass VO2 Max Training halt nicht nur All-Out bedeutet oder halt 90% bedeutet, sondern dass auch lange Läufe, lange ruhige Läufe oder gerade auch Long Rides, das ist halt auch ein VO2 Max Training, weil ich in der Zeit ja auch sehr, sehr viel Sauerstoff umsetze. Also VO2 Max Training ist nicht gleichbedeutend mit immer ich hau drauf, sondern kann auch einfach langes, ruhiges Training sein. Jetzt ist es aber so, dass wir halt in den deutschen Gefilden im Winter selten 5-6 Stunden am Wochenende Radfahren können oder halt auch 2-Stunden-Läufe, das kriegt man schon hin. Da muss man halt die Intensität entsprechend anpassen. Das, finde ich, macht auch Sinn, weil das auch eine sehr gute Lauftechnik-Schulung ist, gerade nachher, wenn man müde wird, dass man sich darauf konzentriert, trotzdem in einer sehr schönen Lauftechnik zu laufen mit einer hohen Schrittfrequenz, eine schöne Vorlage, Hüftstreckung hinten über den Po, dass man halt einfach darauf achtet, dass ich dann auch in der Müdigkeit meine Technik verbessere, weil das ist das, was bei der Triathlon-Langdistanz oder auch Halbdistanz, eigentlich auch bei der olympischen Distanz, das Entscheidende ist, wenn man sich das anguckt, wie Alexi nachher noch an Hayden Wild vorbeigelaufen ist, der hatte halt am Ende einfach auch noch mehr Bums, der hatte eine bessere Technik, eine sauberere Technik. Und da ist ein Mittel von vielen, halt einfach auch der Long Slow Run, der im Grunde auch, habe ich auch schon oft erzählt, auf Arthur Lydiard aus den 60er Jahren, neuseeländischer Top-Trainer, der halt Läufe von 800 Meter bis zum Marathon, das ist das Interessante daran, in die Weltspitze geführt hat und zu Medaillen geführt hat. Und fester Bestandteil des Trainings war da der Long Slow Run. Aber diese Long Rides, die sind natürlich jetzt sehr schwer umzusetzen. Ist auch immer die Frage, wie macht das Sinn im Winter? Weil natürlich, wenn ich jetzt 4-5 Stunden bei 2 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen fahre, dann bin ich erstmal 2-3 Tage platt. Und das muss halt nicht sein. Das kann ich quasi ersetzen durch halt hochintensives Training. 30-15, 40-20 Decreasing-Intervalle, Rennestart-Intervalle, das kann man mittlerweile alles in der Literatur finden. Und da kann ich dann halt einfach im Winter einen sehr, sehr guten Load schaffen mit weniger Stunden. Und das ist jetzt halt ein sehr gutes Mittel, um halt einfach den Trainingsload über die Woche mit wenig Stunden hochzufahren, am größeren Motor zu arbeiten. Und genau wie du gesagt hast, klassisch ist dann so Trainingslager März, April, ein gutes Mittel, um halt die Bildungsrate runterzubringen. Gerade beim Radfahren sind dann die Torque-Intervalle, die im Radsport interessanterweise relativ lange verpönt war, weil halt immer gesagt wurde, die machen langsam und das braucht man nicht. Und mittlerweile sieht man auch, ich weiß gar nicht, ob du es durch Zufall gesehen hast, Wout van Aert und Sepp Kuss, die halt, das sind dann nochmal andere Sachen, da geht es dann eher, denke ich mal, um die Ansteuerung der Muskelfasern, aber ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast oder das Reel, da sind sie halt wirklich im Sitzen mit einer 15er bis 20er Kadenz gestartet und haben halt versucht, das sieht wirklich aus, also das ist eigentlich Beinpresse auf dem Rad.
Alter.
Was ja auch wieder, ich schicke dir das nachher mal zu, was ja auch wieder so ein bisschen Richtung Spezifik geht. Das, was ja auch die Norweger halt einfach ganz extrem gemacht haben, wo nachher ja auch interessante Diskussionen waren, als Sebastian bei Olaf Alexander Bu war und das dann halt eben darum auch ging explizit, wir müssen Amateurathleten VO2 Max Training machen. Da hat Olaf Alexander Bu meiner Meinung nach auch ein bisschen provokant gesagt, nee, brauchen sie nicht, weil es halt für einen Ironman völlig unspezifisch ist. Was ja so nicht stimmt, das habe ich eben versucht zu erläutern, dass auch Altersklassenathleten im Winter ruhig VO2 Max Intervalle meiner Meinung nach machen sollten und dann halt zum Rennen hin spezifischer werden. Mhm. Aber im Radsport war dieses mit niedrigen Kadenzen den Berg hochfahren und mit niedrigen Kadenzen meinte ich wirklich jetzt so den Bereich von 45, 50 Umdrehungen, das war halt eher verpönt. Aber da hat man mittlerweile auch gemerkt, dass das halt ein sehr gutes Tool ist, um die Bildungsrate runterzubringen. Brad Sutton hat das extrem mit seinen Athleten gemacht. Also Daniela Rief, kennt man die Bilder, wie sie da mit einer wirklich super niedrigen Trittfrequenz durch die Schweizer Alpen gefahren ist. Natascha Bartmann hat das mit Toni Hasler extrem viel gemacht. Ich habe das bei Toni Hasler extrem viel gemacht. Ist auch ganz interessant, wie ich das verlernt habe. Also früher war das für mich überhaupt kein Problem, in der 50er Trittfrequenz in Aero-Position berghoch zu fahren. Heute würde ich da auseinanderfliegen, weil natürlich meine Gesamtfitness nicht mehr so da ist. Aber dieses Torque-Training, um das abzuschließen, ist ein sehr gutes Mittel, um halt die Muskelfasern wieder so zu verändern, dass die Bildungsrate runtergeht. Das setzt man dann im März, April ein, entweder schon auf der Rolle. Athleten, die eine hohe Bildungsrate haben, die können gerne auch schon früher damit anfangen oder können eigentlich auch meiner Meinung nach permanent ein klein bisschen gegensteuern. Auch das kann funktionieren. Aber in der Regel ist halt der Vorgang, sich jetzt auf eine hohe VO2 Max zu konzentrieren, dann halt eher Richtung Kraftausdauer zu gehen, um halt den Muskelfaser-Switch zu machen, die Bildungsrate wieder runterzubringen, dann halt auch Richtung Schwelle zu trainieren, weil dann halt auch im April, Mai das Gesamtvolumen höher geht und ich dann halt am Wochenende auch schon die 4-5 Stunden Einheiten zu Hause machen kann. Und da muss ich dann halt wieder gucken, wie schaffe ich das mit dem Load Management. Mhm. Und wenn ich dann jetzt immer noch draufhauen würde, dann würde ich einmal immer noch die Bildungsrate antriggern. Und vor allem wäre halt auch der Gesamtumsatz sehr, sehr hoch, weil ich natürlich dann in dieser Stunde unheimlich viel Energie umsetze. Wohingegen ich dann halt bei richtigen Schwellentraining, was ich über Laktat bestimmen kann, da haben wir letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, da kann ich dann halt einfach gucken, dass der Load nicht zu hoch ist und dass da halt der Gesamtumsatz nicht zu hoch wird, weil sonst fliegt der Athlet nachher irgendwie auseinander, weil er halt neben Arbeit, Familie und Training nicht genug Energie aufnehmen kann. Und so ist halt der Vorgang in den Trainingsplänen bei uns und mittlerweile, glaube ich, auch sehr etabliert im Profibereich. Da muss man dann schon aufpassen, dadurch, dass die Renndynamik sich komplett verändert hat, dass da jetzt mittlerweile auch Attacken gefahren werden. Ich weiß nicht, hast du dir jetzt schon das Video angeguckt von Sam Laidlaw, diese Kona-Reportage ist echt, echt gut gemacht, muss man sagen, finde ich. Auch sein Umgang mit der vermeintlichen Niederlage.
Ich bin noch nicht durch. Ich bin auf der Rolle angefangen. Ich habe ein Video noch zu Ende geguckt und bin dann nach einer halben Stunde auf der Rolle angefangen, habe die erste halbe Stunde durch und werde mir wahrscheinlich heute, wenn ich auf die Rolle springe, den Rest anschauen.
Aber schon auch, also ja, auch für dich
gemacht,
so der.
Super geil gefilmt, super, also schon top.
Ja, finde ich auch. Also gerade was auch so die Mucke anbelangt und so diese ganze Atmosphäre, auch wie sie dann halt die Partner mit einbauen, wie sie auch den Papa mit einbauen und sowas. Also schon wirklich cool. Ich habe ja auch oft ein bisschen kritisch über ihn geredet und war jetzt nicht so der große Sam Laidlaw-Fan. Spätestens seit der Award-Party in Kona hat sich das verändert. Und das Video ist dann halt schon auch nochmal. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass er da ja erzählt hat, dass er, glaube ich, die ersten, was war das, 20 Minuten oder 10 Minuten mit über 400 Watt mhm. durch den Ort geschossen ist, ja. um halt einfach dieses Loch zu schaffen. Und da muss man natürlich als Profiathlet mittlerweile auch anders trainieren. Also da muss die VO2 Max dann auch vorm Ironman nochmal getriggert werden. Oder da geht es dann gar nicht so sehr um die VO2 Max. Ich glaube, da geht es dann eher so um die Laktattoleranz, dass du hochschießen kannst. Da haben wir, glaube ich, auch mit Fred mal drüber geredet, wo er gesagt hat, dass halt einfach die niedrige Bildungsrate gerade bei den T100-Rennen, PTO-Rennen sogar negativ sein kann, weil du halt einfach nicht mehr hoch drehen kannst.
Wenn du musst, ja, und du musst zwischendurch.
Und du musst zwischendurch, genau. Du musst halt einfach die Minute nach dem Schwimmen möglichst schnell zufahren, um halt einfach vorne ranzukommen. Auch ganz interessant.
Das ist ja auch, sorry, wenn ich da jetzt reingrätsche. Das ist jetzt so für alle, die jetzt das vorher verfolgt haben, warum jetzt wieder das Training. Das ist ja auch ein geiler Unterschied zwischen Age Group und Profibereich, weil im Age Group Bereich können wir das jetzt gerade für die längeren Distanzen ein bisschen vernachlässigen. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Also fahrt bitte keine Attacken oder sonst was, sondern macht halt euer Rennen. Dann werdet ihr immer das geilere Ergebnis für euch rauskriegen. Nur im Profibereich ist halt, wenn eine Gruppe Gas gibt und weg ist, die ist halt weg, die holst du nicht wieder und dann ist das Rennen für dich halt irgendwie gelaufen, wenn du gewinnen willst oder wenn du Podium machen willst. Und dementsprechend ist das so ganz interessant, dass früher, also man ist immer noch im gleichen Rennen, aber dadurch, dass die Profis halt jetzt nochmal wieder einfach einen Schritt, ein Level draufgesetzt haben, sind so diese Renndynamiken und wie Rennen angegangen werden, werden auch immer unterschiedlicher zu, ich sag jetzt mal, einem Age-Group-Rennen, wenn ich sage, ich
ich will eine Bestzeit machen, fokussiere mich auf mich. Klar muss man auch seine Karten ein bisschen spielen, dass wenn eine Gruppe da ist, die funktioniert und die fair fährt, dass man das auch nutzt. Und wenn die mal einen Berg schnell hochfährt, dann fährt man auch mit schnell hoch. Also man kann es auch nicht komplett vernachlässigen, aber eben nicht auf diesem Niveau, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass du dann 20 Minuten 400 Watt fahren musst oder Schwelle vielleicht sogar ein bisschen drüber.
Ja, oder auch im Profifeld auch individuell. Also ein Sam Long, der muss natürlich auch, der fährt eigentlich in Einzelzeit fahren. Wenn der im PTO drei Minuten hinter der Spitze aus dem Wasser rauskommt, macht das keinen Sinn, in den ersten 30 Minuten versuchen, das Loch zu schließen, weil der dann halt einfach so viel raushaut, dass ihm das hinten raus fehlen wird, weil er von der Gruppe eh nicht profitiert.
Genau.
Das heißt, er muss im Grunde genommen von Anfang an gucken, dass er seine Pace fährt, das halt eben nicht oben rausschießt. Und das führt halt oftmals dazu, dass gerade die, die sich vorne in den Gruppen übernehmen, dass er die dann noch beim Laufen überholt. Oder auch, das hat man perfekt auf Hawaii gesehen, die Athleten dann halt auch die falsche Taktik angehen. Also das hat Christian Blumenfeld ja auch gesagt. Sein Hauptfehler war vermutlich, dass er versucht hat, mit Magnus Ditlev mitzufahren. Auf Teufel komm raus, als der halt an der Gruppe vorbeigefahren ist. Wohingegen auch Magnus Ditlev gesagt hat, naja, vielleicht hätte er auch, klar, er hat das Pech gehabt, dass er vorne nicht mit aus dem Wasser rausgekommen ist oder was heißt Pech gemacht. Sam Laidlaw hat halt auch nochmal erzählt, dass er beim Schwimmen dann in der Reportage, dass er beim Schwimmen ganz bewusst vor dem Wendeboot auch nochmal attackiert hat und dass es auch genau richtig war, weil in dem Moment Magnus Ditlev halt den Kontakt zur Gruppe verloren hat. Das hat natürlich komplett die ganze Renndynamik verändert und da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen im Nachgang. Hätten sich vermutlich sowohl Magnus Ditlev als auch Sam Laidlaw gewünscht, dass Sam Laidlaw auf Magnus gewartet hätte, weil dann wäre vielleicht einer von beiden zumindest durchgekommen. Aber man muss halt einfach auch gucken, was man selber für ein Athlet ist. Aber bei den Profis, und da sind wir drauf gekommen, ist es schon auch vor den Rennen nicht ganz unwichtig, zumindest an der Laktattoleranz zu arbeiten, um halt einfach mal die Möglichkeit zu haben, einen Anstieg für 4-5 Minuten Mikanot in Zell am See extrem hart hochzufahren, oben über die Küppe zu kommen und dann halt nicht zu sterben, weil man halt das Laktat überhaupt gar nicht mehr tolerieren kann.
Ja, ja, absolut.
So, aber generell für Altersklassenathleten ist halt der Weg, meiner Meinung nach, weil wir das jetzt wirklich schon seit Jahren mit sehr vielen unterschiedlichen Athleten gemacht haben, ein sehr guter und das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum es auch als Amateurathlet Sinn macht, sein metabolisches Profil, so nennt man das halt, wie ist meine Schwelle, wie ist meine Bildungsrate, wie ist meine VO2 Max, zu bestimmen, damit ich dann halt auch wirklich gucken kann, wenn ich jetzt ein Athlet bin, der eine sehr hohe Bildungsrate hat, muss ich halt mit dem VO2 Max Training sehr aufpassen, weil dann die Bildungsrate halt noch mehr getriggert wird, noch höher geht. Man muss dann halt überlegen, okay, auf was konzentriere ich mich? Vielleicht ist die Bildungsrate ja auch schon so gut, dass ich gar nicht mehr an der VO2 Max arbeiten muss. Das ist dann halt immer das abhängig davon, welches Ziel man hat. Und bei der Langdistanz muss man sagen, bei den Amateurathleten ist es so, je geringer die Bildungsrate ist, desto besser ist das Ganze. Es kann aber natürlich auch so sein bei Profiathleten, das habe ich auch, dass die eine sehr niedrige Bildungsrate haben, wo halt noch viel Potenzial in der VO2 Max ist und wo man halt sagt, okay, wir gehen jetzt ganz bewusst mal den Weg, die VO2 Max höher zu bringen, auch auf die Gefahren, dass die Bildungsrate vielleicht ein bisschen hoch geht, weil wenn die bei, keine Ahnung, 0,23, 0,24 ist, kann die ruhig mal auf 0,29 oder 3,0 hochgehen, weil ich dann ja immer noch Zeit habe, die wieder runterzubringen und unterm Strich gewinnt dann der Athlet, die Athletin mehr, wenn sie eine höhere Bildungsrate hat und auch eine minimal höhere Bildungsrate, weil sie halt effektiver drehen können, höher gehen können und meistens dann nachher auch der relevante Bereich hochgezogen wird.
Sehr gut. Jetzt noch einmal ganz kurz, um diese Frage abzuschließen. Was ich auch mit diesem VO2 Max gefragt wurde, ist, warum manchmal auf Zeit 30 Sekunden wie Hügelläufe und sowas und manchmal 200er. Also was ist der Unterschied zwischen Zeit und Distanz und warum gibt es beides?
Ja, das ist jetzt, also beim Radsport geht man ja dazu über, die Intervalle nach Zeit zu fahren, weil man im Radsport das Ganze halt sehr, sehr gut über Watt steuern kann. Beim Laufen entwickelt sich die Wattmessung immer mehr, ist aber halt einfach noch komplex, weil du mehr Variablen hast und weil du natürlich nicht diesen genauen Messpunkt hast, wie du es ja beim Radfahren, Uli Schoberer, der das SRM-Gerät entwickelt hat, hat da sicherlich die Messlatte gelegt mit seinen den Streifen, die halt in der Kurbel montiert waren, links und rechts, wo du halt wirklich sehen konntest, okay, da setzt die Kraft an, das kann ich richtig messen, das ist beim Laufen schwieriger, könnte man vielleicht irgendwie an der Sohle, aber dann verändert sich der Grund, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob ich auf Asphalt laufe oder ob ich auf Waldboden laufe, also die Messung beim Laufen ist viel, viel komplexer, als das beim Radsport ist, weil es halt nicht mechanisch ist. Und deswegen fährt man beim Radsport die Intervalle mittlerweile eher nach Zeit, um da halt einfach genaue Zeitfenster anzugeben, weil ich das halt einfach sehr gut steuern kann. Beim Laufen ist das schwierig. Wenn ich jetzt Hill Reps mache, wo die Pace eh irrelevant ist, weil ich halt unterschiedliche Steigungen habe, weil der Berg mal 8% ist, mal 6% oder sich auch verändert, dann habe ich mal Gegenwind. Also kann ich das Ganze sehr, sehr schwierig steuern über die Distanz. Deswegen gibt man da sehr gerne oder mache ich das sehr gerne Zeit an. Tempowechselläufe im Terrain, die unterschiedlich ist, auch die werden oftmals in Minuten angegeben, kennt man auch von den Afrikanern oder auch von Renato Canova, Minutenwechselläufe. Auch da Arthur Lydiard hat auch damit sehr, sehr viel gearbeitet. Und dann ist es aber so, wenn man halt auf den Track geht, auf die Bahn geht, da kann man natürlich die Zeit dann schon wirklich ganz bewusst nutzen, die Zeit auf Distanzen, also auf 200er, 400er, 800er, 1000er Meile. Und das kann man dann sehr gut in Relation setzen zu seiner 10-Kilometer-Bestzeit. Und da kann man halt wirklich sagen, okay, wenn ich eine 10-Kilometer-Bestzeit habe von 35 Minuten, ich will irgendwie dahin arbeiten, dass ich vielleicht unter 35 Minuten laufe, dann laufe ich die 200er im Bereich von 32 bis 34 Sekunden. Das ist dann ein bisschen so wie das Wattmessgerät. Wenn ich dann halt reinlaufe, dann laufe ich von Anfang an die ersten 100 Meter auch in 16, 17 Sekunden an und laufe dann nicht noch schneller an, weil dann würde ich überziehen und dann schießt das Laktat halt rein. Deswegen macht es halt Sinn, dann wirklich vermessene Strecken auf dem Track oder auch im Flachen. Das ist dann immer so ein bisschen komplexer.
Ja, perfekt. Aber man muss nur um den Unterschied zu haben, du kannst halt auf der Bahn alle 100 deine Zwischenzeit nehmen und
genau, weißt
genau, bin ich on time, du kannst es auf den 100er runterbrechen und wenn du es auf einer Runde, wo auch immer macht, wenn man immer die gleiche Runde läuft und die kennt irgendwann, kann man das auch ganz gut, dass du immer so Marker hast,
genau,
wann sollte ich wo sein, das ist auch ganz gut, aber auf der Track kannst du halt einfach deine Pace auf die Distanz so gut steuern über die Zeit, dass es dann einfach wunderbar funktioniert und ein sehr, sehr guter Steuerungsmechanismus ist, der sogar dann eben entsprechend wie beim Radfahren dann mit dem Watt, was du eben beschrieben hast, quasi analog funktioniert, nur nicht mit Watt, sondern eben über Zeit und Distanz.
Genau, und da siehst du auch den Hauptunterschied zu den Leichtathleten und den Triathleten, weil die Triathleten auch auf der Bahn immer noch nach ihrer Garmin oder ihrem Wahoo laufen oder ihrem Chorus laufen und halt einfach raufgucken und sich davon pacen lassen, wo du denkst, Leute, ihr seid auf der Bahn, weil ihr alle 100 Meter, wie du es gerade gesagt hast, einfach gucken kannst, welche Pace laufe ich. Also es macht überhaupt keinen Sinn, ja, sich die Durchschnittspace auf dem Track anzeigen zu lassen. Am besten habe ich dann auch noch nicht mal mehr den Track-Modus. Da muss man mittlerweile sagen, sind die Geräte wirklich sehr gut geworden. Früher war es ja immer so, deswegen sind auch zu Corona die Fabelzeiten auf der Bahn gelaufen worden, weil die Bahn halt immer eher ein bisschen zu lang eigentlich anzeigt. Also wenn ich den normalen Laufmodus habe und nicht den Track-Modus, dann sind die Tausender oftmals nur 970 Meter lang, wird aber schon auf dem Garmin als 1000 Meter angezeigt und so laufen dann halt die Leute ihre Bestzeiten, was sie dann auf Strava ja hochgepostet haben oder auf Instagram und dann siehst du aber, dass sie das auf dem Rondel gelaufen sind und da weißt du ganz genau, okay, das waren keine 5 Kilometer Bestzeit, sondern das waren vielleicht 4,6 oder 4,7
Kilometer. Jetzt lass die Bestzeiten bitte stehen, also das war nicht die Frage. Ich schließe das jetzt nochmal kurz ab, um die Frage auch sauber zu beantworten. Es ist einfach eine Steuerungsgröße, die genutzt wird, ob jetzt Zeit und ob Distanz oder sonst was und egal, ob beim Radfahren oder beim Laufen, dann nimmt der Coach einfach das, was für die Session einfach am besten funktioniert, um die zu steuern, um eben die Bereiche zu erreichen, die man erreichen soll. So, das hast du auf den Punkt gebracht, oder?
Ja, hast du absolut. Aber ich will trotzdem, das Bashing will ich noch zu Ende ziehen.
Ja, dann komm.
Hast du sehr gut zusammengefasst.
Bash die Leute noch kurz.
Weil das genau das Gleiche ist damit, natürlich auch wie beim Schwimmen.
Da müssen die alle ihre Insta-Bio ändern.
Beim Schwimmen ist es ja so wie die Leute, die ihre Bestzeit in Rot stehen haben, als Rot nur 150 Kilometer lang war. Und dann einfach mal die Ironman-Bestzeit 45 Minuten schneller. Ich war schon als Profiathlet unter 8 Stunden und dann guckst du das. Ja, war das 21? Ich glaube, das war 21, oder? 21 oder 22.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr genau. Aber genauso ist es halt auch beim Schwimmen die Diskussion. Das Fass müssen wir nicht aufmachen, aber auch da ist es halt
Machst
so.
Machst du doch gerade.
Ja, weil ich auch da wieder jetzt auch im Becken, auch in meiner Trainingsgruppe sind dann auch so ein, zwei, die dann halt auf die Uhr drücken, wo ich halt denke, Leute, hier ist halt einfach eine Uhr am Beckenrand. Was da wirklich fies war in Barcelo, war, dass die Uhr auf der anderen Seite nicht funktioniert hat. Also das war dann wirklich ein bisschen blöd. Das heißt, da 50er zu schwimmen war ein bisschen schwierig mit Abgangszeiten. Da muss ich sagen, wäre eine Uhr am Handgelenk okay gewesen, dass man die Abgangszeiten auch ohne Coach schwimmen kann. Aber in der Regel haben wir oft drüber gesprochen, kann man wirklich sehr, sehr gut mit den Uhren am Beckenrand arbeiten und braucht keine Uhr am Handgelenk, weil man sich halt einfach tatsächlich besser auf die Technik konzentrieren kann. Und dieses, ich stoße mich ab aus der Wand, drücke erstmal auf die Uhr, komme wieder an, höre schon nach 98 Metern auf, weil ich dann halt auf die Uhr drücke und nicht die 100 Meter sauber zu Ende schwimme. Das ist halt aus Trainersicht immer so ein klein bisschen frustrierend. Aber auch beim Schwimmen kann man natürlich sehr, sehr gut, wenn man seine 400 Meter Bestzeit hat, 1000 Meter Bestzeit hat, dann halt einfach wissen, okay, ich schwimme die 1000 Meter in 15 Minuten, das ist ein 1,30er Schnitt und dann schwimme ich halt meine Intervalle halt in 1,27 bis 1,28 und das hilft dann halt auch und das ist letztendlich vergleichbar dann mit den 200er, 400er, 800er Intervallen beim Laufen.
Ja, perfekt beantwortet. Jetzt, ich will jetzt auch gar nicht weiter in die Trainingsfragen, ich will gleich nochmal ein bisschen von dir auf jeden Fall aus Lanzarote hören, aber ich habe eine E-Mail bekommen. Da müssen wir drüber reden. Die kommt von Ironman und ich bin jetzt 2025 habe ich einen AWA-Status. Ich bin jetzt AWA-Bronze und meine letzten drei Rennen, aber ich habe ja nur eins gemacht, also Ironman Frankfurt, hat mich in die Top 17% meiner Age Group befördert. Was sagst du jetzt?
Sensationell. Ich habe das gestern ist die gekommen, ne?
Ja.
Gestern habe ich ganz viele E-Mails oder WhatsApp bekommen von Athleten, ob das jetzt irgendwas ändert. Ich weiß nicht mehr, ob es wirklich noch so ist. Ich meine, es war so, wenn du Goldstatus hast, dass du eine goldene Badekappe hast. Das ist natürlich schon cool, wenn du dann da, wenn du dich halt abhebst von den anderen über eine goldene Badekappe. Wollen wir ja immer, wir wollen uns ja von den anderen abheben. Aber ich meine, dass tatsächlich auch die Amateurathleten bessere Plätze in der Wechselzone hatten, wenn sie den Goldstatus hatten.
Pass auf. Mein Bronzestatus, das habe ich natürlich recherchiert jetzt und habe das rausgehört. Mein Bronzestatus bringt mir jetzt schon Priority Line for Athlete Check-In, Priority Registration, AVA Swim Cap, 10% VIP Hospitality Purchase Discount. Also ja, nächstes Mal will ich auf jeden Fall VIP buchen dann.
Klar.
Dann kann ich 15% günstiger Merchandise kaufen. Ich kriege einen Insider-Newsletter. Und noch Benefits von Partnern. Und weil du es eben schon gesagt hast, Goldstatus ist wirklich Lower BIP Number, also dass du dann quasi auch näher zu den Profis stehst und sowas. Priority Bike Racking in Transition, also haben da auch nochmal. Und natürlich die goldene Kappe und das AWA-Logo auf der BIP Shorts. Shorts noch zusätzlich. Also nee, BIP Shorts heißt es nicht, BIP Number.
Bips.
BIP Shorts.
BIP Number.
Auf der Radhose.
BIP Shorts.
Ja, also du, das ist so. Aber Gold musst du Top 2% sein. Da bin ich noch nicht. Ich bin Bronze. Ich bin Bronze. Jetzt, ja. Ich mache halt nur keinen Ironman dieses Jahr, das wird mir also leider nichts bringen, aber ich wollte dir diese freudige Mitteilung mitteilen und natürlich dann nochmal in die Wunde gehen und sagen, du hast es ja leider nicht bekommen.
Du, ich wollte gerade sagen, du machst es nur, weil ich Straßenstatus habe. Du hast ja nicht gefinisht, du hast nur Straßenstatus, Kirke. Ja, es ist halt eine Company und ich finde, weil da wollte ich auch drauf kommen, ob du gesehen hast, wer jetzt bei welchen Rennen startet, denn man muss ja sagen, also ich muss echt sagen, ich finde das gerade auch jetzt, was 2025 anbelangt, Ironman hat PTO, ich will jetzt nicht sagen, den Rang abgelaufen, aber das, was sie da gemacht haben, das haben wir auch schon kurz angesprochen, auch mit Rico und 73 WM, das Pro-Gesamtranking und sowas alles, also die haben dies ja viel richtig gemacht. Und wenn du dir anguckst, dass wer nicht bei der PTO startet, also wer auf den Start bei der PTO verzichtet, ein Ditlev, Sam Laidlaw, die Norboys, das finde ich schon krass, dass die halt entweder sagen, sie konzentrieren sich auf die Ironman Pro Series, so wie die Norboys das machen. Oder aber, was ich, habe ich glaube ich auch im letzten Podcast schon erzählt, extrem cool finde, wirklich gefeiert hat, dass Magnus Ditlev sagt, mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden. Also da ist der Typ einfach, ich meine, ich bin eh Fanboy und ich habe es ja auch nach Hawaii schon gesagt, wie er sich über den zweiten Platz gefreut hat im Ziel in Kona. Er war wirklich so fertig, konnte keine Hand mehr hochheben, weil er nicht mehr jubeln konnte, weil er wirklich so platt war. Aber für ihn war das halt so ein Kampf gegen sich selber, dass er das als seinen größten Erfolg tituliert hat. Und das hast du wirklich gemerkt, wie stolz der war und wie humble der war. Das fand ich wirklich sensationell. Also da war ich wirklich noch größerer Fan als vorher. Und jetzt zu hören, dass er halt einfach sagt, nee, ich mache keine PTO, ich mache keine Ironman Pro Series, ich will in Nizza Weltmeister werden, weil ich war Dritter, ich war Zweiter, jetzt will ich diesen Titel. Das finde ich wirklich einfach so grandios. Sam Laidlaw macht es ähnlich, der sagt, er will große Rennen gewinnen, will auch bei der 73 WM in Marbella gut sein. Wie gesagt, die Norboys haben die gesamte Ironman Pro Series in Vordergrund gestellt. Und ich meine, das sind schon Big Names.
Das sind absolute Big Names, aber also es ist ja auch, Fred hat das ja auch gesagt, du siehst natürlich auch genauso Big Names in der T100, da kommen die jetzt halt vom Short Course hoch und das wussten natürlich die Athleten, die du gerade genannt hast, auch schon alle, dass es für 2025 Funreal, Gains, Vincent Louis, sonst was, und die haben ja dieses Jahr schon auf dieser Distanz von den Kurzdistanzlern ordentlich auf den Sack bekommen, teilweise. Also das ist natürlich dann auch ein smarter Move und man sieht jetzt doch wieder so ein bisschen mehr eine Separation und man sieht auch, in meinem Gefühl, diese T100 ist dann doch so ein bisschen die Kurzdistanzler, gerade die gut Radfahren können, die sind halt da einfach deutlich besser aufgehoben und das ist viel näher daran. Und es gibt doch wieder so einen Split wie ich sage jetzt mal Olympische und T100 und 73 und Langdistanz und Ironman-Zirkus. Challenge Rot und so natürlich noch mit reingenommen, da die wichtigen großen Challenge-Rennen. Und das finde ich ganz interessant, das ist so dieses, wo man das Gefühl hat, es war die Vermischung war da über T100, ne? Und jetzt gefühlt fokussiert sich das wieder auseinander. Das ist auf jeden Fall so eine ganz interessante Entwicklung irgendwie, die da zu sehen ist. Und die A, nicht nur jetzt von den Athleten, die irgendwo sein und sagen, sie konzentrieren sich darauf und gleichzeitig, klar, also liegt es daran, dass die Kurzdistanzler da sau stark sind. Ich sage jetzt nicht, dass ein Ditlev das nicht gewinnen kann. Der hat auch Miami gewonnen. Der kann auch ein anderes 73-Rennen gewinnen. Aber, und das hat man gut bei Sam Laidlaw gesehen, und das hast du ja, da muss ich dir auch nochmal Props für geben, rund um dieses Ibiza-Rennen, ich glaube in 3 Podcasts hast du es gesagt, dass du da einfach sagst, so ein Laidlaw, das ist einfach zu viel für Hawaii. Und in dieser Form jetzt da schon und mit dieser Intensität da die T100 zu racen, das kann nicht funktionieren. Und ja, die Athleten machen es jetzt genau so, dass sie sagen, was ist mein Fokus? Und wenn ich Ironman WM gewinnen will, wenn ich da in der Pro Series gut sein möchte, dann muss ich halt auf T100 verzichten. Und ja, das sehen wir jetzt.
Wobei das auch ganz interessant ist. Ich habe auf dem Rückflug den Podcast mit Jelle Gens gehört und er hat halt erzählt, dass zum Beispiel der 73 WM-Titel, und da hat er halt gemerkt wirklich, wie mächtig Ironman ist, noch nach keinem Erfolg wurde er mehr gefeiert, gerade auch in Belgien, in der breiten Bevölkerung, als nach diesem 73 WM-Titel. Also er sagt, das war sein Durchbruchrennen. Und er sagt ja auch ganz klar, für ihn wird das eine Herausforderung sein, weil er will halt 73, er hat Bock darauf, dass in Marbella ein ähnliches Starterfeld am Start steht, wie jetzt in Taupo oder bei den T100-Rennen. Der hat, glaube ich, noch nicht unterschrieben. Er wird dann wahrscheinlich der 20. sein, der in die Serie reinkommt, weil gestern wurde ja announced, wer alles dabei ist. Und das ist halt schon krass. Fred hat das ganz cool kommentiert. 5 out of 20. Es sind halt einfach echt 5 deutsche Athleten im Starterfeld dabei. Fred war klar, Mika Not hat irgendwie jeder drauf gehofft, nach seinen Erfolgen war irgendwie auch so klar. Justus Nieschlag, Nico Mann und wer ist jetzt der 5?
Ha? Rico?
Rico, natürlich, genau, Rico, sorry. Genau. Rico.
Das
ist halt so krass, weil da mittlerweile so viele Gute da sind, wo du echt so denkst, das gibt's ja gar nicht. Ja. Also 5 von den 20 sind halt einfach aus Deutschland. Das zeigt echt auch einfach wieder, was wir für eine Power haben und wie krass das ist, auch nachdem Sebi und Frodo aufgehört haben, was wir auch immer schon gesagt haben. Also um die Zukunft muss uns keine Sorgen gemacht werden. Und auch der aktuelle Hawaii-Champ Patrick kommt aus Deutschland. Also das ist schon extrem. Aber Jelle Gens hat da
und
ganz
Laura
klar
auch
gesagt.
Bei den Frauen, ne? Nicht vergessen.
Wie bitte?
Und Laura bei den Frauen auch, also nicht vergessen.
Ah, ja, nee, ganz
so
nein,
aber krass, was, also 2024 und die Olympiasieger, muss man jetzt auch noch einfach nennen hier in diesem Ding, also was 2024 Triathlon Deutschland wieder abgeliefert hat, unfassbar geil.
Ja, definitiv. Und worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass Jelle Gens halt einfach gesagt hat, dass für ihn der größte Erfolg und der ganz klare Gamechanger war der 73 WM-Titel.
Ja.
Und Ironman hat halt einfach dieses Standing, das muss man halt wirklich sagen. Und dass jetzt halt Leute wie Hayden Wild, wie Martin von Reel, Jelle Gens, dass die jetzt halt erstmal Richtung PTO gehen, ist ja letztendlich der logische Schritt, weil sie halt gerade ist, ist halt jetzt auch ein nacholympisches Jahr. Ich glaube, wenn es jetzt kein nacholympisches Jahr wäre, dann wäre es auch nicht der Fall, dann würden die jetzt nicht alle auf die PTO aufspringen. Das hat man letztes Jahr gesehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht Hayden Wild sogar auch gesagt hat, dass er Ironman machen will. So, also das
bin
ist halt
gespannt.
Auch so.
Mein Martin van Riel hat ja schon einen gemacht, das war ja auch krass da mit dem Sturz in Cozumel. Ich bin gespannt, ob er jetzt noch einen machen wird, um sich irgendwie für Nizza zu qualifizieren, weil das hat ja nicht geklappt. Das wird auch noch eine spannende Geschichte, weil er ja gesigned hat bei T100 und dann entsprechend da auch die ganzen Rennen machen muss. Also das ist definitiv eine spannende Entwicklung. Wir werden auch auf jeden Fall safe noch welche haben, die beides irgendwie racen, so ein bisschen versuchen zu verbinden, aber wir sehen halt
Taylor
bei denen, die wirklich...
Taylor Nipp zum Beispiel wird das mit Sicherheit auch wieder probieren, ganz
ist,
klar.
Ja, die ist eh der Sonderfall, Taylor Nipp. Das ist, die ist einfach krass. Und das ist aber eine interessante Geschichte und vielleicht noch zum letzten Podcast. Mir wurden Insights übermittelt, Nils, dass deine These falsch ist zum Ironman Age Group.
Das war ja nicht meine These. Das war ja die These von einem, der mich angesprochen
hat. Ach ja, stimmt.
Ich hatte einfach nur das weitergegeben.
Also die These ist anscheinend falsch. Es ist so, dass es auch teilweise bei den Rennen einfach mehr Slots gibt. Und Ironman hatte letztes Jahr anscheinend so viel Starter wie noch nie. Nur eben dieses Thema, es gibt halt wirklich welche, die keinen Bock auf Nizza haben und lieber Hawaii starten wollen und dann dementsprechend dahin shiften. Aber overall ist es so, dass es anscheinend mehr Starter gibt als jemals zuvor bei Ironman und auch das Einzige, wo es dann richtig ist, dass es halt diesen krassen Hype, also dass so Frankfurt und so die Felder, bis die ausgebucht sind, länger dauern, wo dann so Insights von Ironman oder ja, Begründungen da sind, vielleicht auch, weil natürlich alles auch teurer wird und die Startplätze immer teurer werden und Leute dann halt doch so ein bisschen immer noch länger warten, weil
klar,
ein Jahr vorher schon die Kohle rauszuhauen, ist ja weg.
Definitiv. Nein, klar, das kann gut sein. Aber das war nicht meine Theorie. Ich habe sie einfach nur weitergegeben und ich fand das halt interessant, weil ich halt schon gedacht habe, wenn es so wäre, dass es halt schon auch ein Grund sein könnte. Also absolut. Aber ich finde halt die Entwicklung super spannend. Also da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet, dass jetzt wahrscheinlich die beste Zeit ist, Triathlon-Profi zu sein. Super interessant. Ich habe mich mit, weil du es auch gesagt hast, Olympiasieger, ich habe Laura Lindemann getroffen in Barcelo, die war auch da. 3 Wochen lang hat sie da trainiert und hat mich echt tierisch gefreut, sie zu sehen. Ich habe ja oft schon erzählt, ich kenne sie, seitdem sie wirklich vom Schwimmen zum Triathlon gewechselt ist. Habe ich letztens auch nochmal Fotos gefunden. muss ich dir eigentlich mal schicken. Lasse Lührs und Laura wirklich als 14-, 15-Jährige.
Du hast mir deine Skisachen auch nicht geschickt. Du schickst mir nie die Sachen, die du hier im Podcast ankündigst. Ich habe immer noch keine Skivideos und Bilder von dir gesehen. Langlauf.
Ja, aber das Sleepy Joe war ganz bewusst, dass ich das zurückgehalten habe. Und dann habe ich Laura halt, das hat mich auch echt gefreut, sie nochmal, ihr nochmal persönlich quasi zu gratulieren, weil ich meine, sie ist halt einfach Olympic Champ und das ist das, was ja sehr, 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 sehr wenige schaffen. Und für mich als leidenschaftlicher Sportler immer noch irgendwie so das Größte. Hawaii-Sieg finde ich vergleichbar, aber Olympic Champ ist schon auch nochmal, eigentlich fast nochmal eine Nummer krasser. Und dann habe ich mit ihr auch darüber gesprochen, wie denn so ihre Motivation ist, wo jetzt halt alle irgendwie Halbdistanz machen und PTO. Und das fand ich halt echt cool. Laura hat halt einfach gesagt, all eyes on LA. So, wo ich echt, da habe ich sie so angeguckt und dachte, geil, du willst noch die Einzelmedaille. Ja, ohne zu zögern. Ja, die will ich. Und das ist für mich so Laura Lindemann, das ist halt einfach so eine krasse Athletin und in Paris mit dem Sturz. Das war wirklich, wirklich fies und wie sie dann halt einfach diesen Endspurt gewonnen hat und zum olympischen Gold fürs Team gerannt ist. Das war wirklich so cool und so stark, auch vom Kopf her so stark, weil das haben wir oft gesagt, ich glaube, es gibt wirklich wenig Athleten, die so sehr diese Medaille wollen. Und du hast auch gemerkt, das hat sie auch gesagt, dass sie das halt nach wie vor Spaß macht, diese olympische Distanz. Sie will halt auch super gerne auch nochmal Weltmeisterin werden. Und da habe ich gedacht, das finde ich so faszinierend, wie du halt einfach, das ist dann sind dann ihre dritten olympischen Spiele nach Tokio und Paris. Und sie ist ja auch echt noch jung. Also das ist ja das Krasse daran, dass sie halt einfach auch noch das Potenzial hat. Und ich glaube, da ist immer dieser, in dem Moment, wo du halt einfach noch Bock hast, was halt auch in Jelle Gehns ganz klar gesagt hat, er ist halt einfach durch. Er hat auch schon, also mit dem Weltcup-Zirkus und mit der olympischen Distanz, er hat auch schon vor Paris die letzten Wochen die letzten Monate sogar gestruggelt, hat wirklich Probleme gehabt, seine Motivation zu finden. Martin van Riel hat genau das Gleiche gesagt. Und bei Laura hast du halt einfach gemerkt, die hat Bock, die brennt nach wie vor dafür und die will halt einfach. Und das finde ich, so diese Klarheit, das ist so genau das Pendant zum Ditlev, der halt sagt, nee, ich will Weltmeister werden. So, und dann die finanziell gesehen, die verzichtet ja auch, klar, die verdienen jetzt auch nicht schlecht, das muss man auch sagen, gerade wenn du in der Position bist wie Laura, die dann ja auch bei der Bundeswehr oder Polizei ist, weiß ich gar nicht ganz genau, aber da sind die Preisgelder natürlich auch attraktiv, wenn du vorne mit dabei bist, aber du merkst halt einfach, da geht es nicht um die Kohle, da geht es nicht darum, was verdiene ich, weil auch das ist so, eine Cat Matthews wurde mit Sicherheit mehrfach erkannt im Barcelo, eine Laura Lindemann saß da auch von Triathlon-Fans mehr oder weniger unbeobachtet. Und das ist natürlich eigentlich auch schon krass, wo du so denkst, ey, das ist echt unfassbar, hier sitzt eine Olympiasiegerin aus Deutschland und keiner nimmt das wahr. Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen traurig. Aber was halt einfach sportlich gesehen und die Herangehensweise, finde ich das so sensationell und ziehe da wirklich so meinen Hut vor dieser Klarheit und einfach zu sagen, nee, ich verzichte auf die Kohle der PTO oder habe da auch gar keinen Bock drauf, das finde ich halt so krass, sondern ich folge weiter meinem Traum, um halt meine olympische Medaille zu gewinnen, meine individuelle olympische Medaille, und das finde ich schon krass, also das finde ich wirklich, wirklich cool und hat mich einfach sehr beeindruckt, weil ich sie, wie gesagt, halt einfach schon sehr lange kenne und sie als 14-, 15-Jährige ja schon genauso an die Sache rangegangen ist und wie sich halt die Leidenschaft über so viele Jahre halt immer noch so brennen kann und man auch immer noch so an sich glauben kann, immer noch an sein Ziel arbeiten kann, das finde ich schon echt stark.
Ja, ist ja auch geil, aber es zeigt doch mal wieder, oder ist dann mal jetzt spannend zu sehen wieder, wie sich das dann in Ergebnissen niederschlägt, eben auch so ein Fokus, also einmal dann bei Laura, da müssen wir dann noch 4 Jahre warten, das ist noch ein bisschen hin bis LA, aber da bin ich auch, also auf die Olympischen Spiele habe ich eh Bock, das wird wahrscheinlich richtig cool und dann natürlich auch, was du gesagt hast eben, was passiert jetzt mit den Norboys, finden die ihren Weg zurück in die Erfolgsspur, das ist ja so ein bisschen dieser Auszug jetzt zurück zu den Olympischen Spielen, das war ja dann doch dann die Frage und die Frage ist ja dann, macht Blumi dann wieder die Rolle rückwärts, also sagt er jetzt, okay, wir machen jetzt Ironman Series und fokussieren uns dieses Jahr darauf und dann vielleicht noch ein Jahr und dann 2 Jahre wieder Fokus auf LA und will da nochmal den Angriff versuchen. Das ist eine spannende Geschichte, aber das ist ja auch bei den Norwegern, auch wenn es mal nicht funktioniert, ich meine, die trommeln natürlich und dementsprechend spricht man auch drüber, aber das sieht man bei denen auch immer. Die haben schon immer so mindestens einen klaren 2-Jahres-Plan, wo der Fokus drauf liegt und nicht irgendwie alle Hochzeiten mitnehmen. Klar, racen die noch super viel, aber das Ziel, was die ausloben, ist schon auch immer klar. Und da sieht man jetzt immer mehr bei anderen Athleten auch, ne? Die dann jetzt eben sagen, okay, ich fokussiere mich voll auf T100, wie dann jetzt irgendwie ein Jelle Gaines, Martin van Riel. Dann müssen wir mal sehen, ob er dann nochmal Ironman versucht oder nicht. Und vor allen Dingen dann jetzt aber bei denen, die es letztes Jahr beides versucht haben, wie ein Laidlaw, wie ein Ditlev, die jetzt da auch ganz klar andere fokussierte Ziele haben, die dann auf Ironman gehen. Aber ja, ich bin auch gespannt, wo es dieses Jahr hingehen wird und wer dann da der Champion wird. Also es ist einfach, Profisport wird einfach wirklich immer, immer vielfältiger, immer geiler und es gibt immer mehr Punkte, über die man auch sprechen kann. Das ist ja durch die verschiedenen Serien, die es einfach gibt. Und die sich dann jetzt immer mehr etablieren und die auch immer mehr ein Profil bekommen für mich, für wen sind die denn jetzt eigentlich? Und ich glaube, das wird sich in 2025 noch mehr schärfen, dass du immer weniger siehst von denen, die wirklich Nizza Hawaii gewinnen wollen, von denen wirst du meiner Meinung nach immer weniger auch auf dieser T100-Serie sehen.
Naja, ich meine, Sam Laidlaw hat es ja auch so gemacht. Also Sam Laidlaw hat auch gesagt, er verzichtet auf Kohle, er will halt einfach jetzt die großen Rennen gewinnen, habe ich gesagt. Er will 73 Weltmeister werden, will Nizza seinen Titel verteidigen. Was ich halt ganz interessant finde, dann ist er ja immer noch eigentlich ja das nach Hawaii wahrscheinlich beste Rennen der Welt, Rot. Und wo ich mich dann halt auch immer frage, wo bleibt Rot? Ditlev, ich weiß auch gar nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe, ich glaube mit Flo Angert war das. Hier beim letzten Tag noch ein Abschlussläufchen mit Dani und Flo gemacht und da hat Flo gesagt, naja, boah, der hat jetzt halt einfach 3-mal gewonnen, der hat irgendwie 2-mal den Weltrekord aufgestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt wirklich nochmal nach Rot kommt. Das stimmt wahrscheinlich auch, da hat er vermutlich recht, weil wenn er wirklich halt einfach den Fokus so setzt, dann wird es halt irgendwann auch schwer, nochmal Rot einzubauen, zumal Nizza ja auch einfach ein bisschen früher ist. Der Abstand zwischen Rot und Hawaii ist größer als der Abstand zwischen Rot und Nizza. Aber ich habe dann zum Beispiel bei dem Race-Plan von Sam Laidlaw sofort gedacht, naja, Platz für Rot wäre da noch. Und das wäre natürlich auch so ein Typ. Ich meine, vor 2 Jahren ist er mit Detlef zusammen losgelaufen und ich glaube, das ist etwas, was auch wirklich bei den ganzen Top-Athleten immer noch so ein bisschen hinten ansteht. Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, es wäre natürlich auch geil, stell dir mal vor, ein Blumi oder ein Gustav Iden in Rot. Das wäre schon richtig, richtig stark. Also das passt jetzt nicht zur Ironman Pro Series, aber eigentlich muss man schon sagen, gerade auch dadurch, dass Südafrika ja mit drin ist und man muss ja 3 Ironman einbringen, könnte man schon noch überlegen. Man macht Südafrika, man macht Texas, lässt dafür Frankfurt weg bei den Männern und macht dafür Rot. Also das wäre natürlich auch cool, denn da hat Felix uns eigentlich jedes Jahr wieder eines Besseren belehrt, weil man denkt, ah, da kann ja keiner kommen, dann wird irgendwie das Starterfeld von Rot announced und auf einmal denkst du, wo kommt das denn jetzt wieder her?
Die überraschen also, da bin ich ja halt immer, ne? Wo du auch denkst, so, ja, das ist so, man wünscht sich ja wieder, dass dann irgendwie alle starten und welche Deutschen starten wieder und dann denkst du, ah ja, aber die haben jetzt alle announced, die machen jetzt Nizza und sonst was und
kurze Werbung. Werbung Ende.
Auf einmal sind sie doch wieder auf der Startliste in Rot oder es sind Namen drauf, mit denen du gar nicht gerechnet hast, wo du dann aber denkst, boah, da bin ich gespannt drauf, was da in Rot passiert, war noch gar nicht da und ist in Rot noch gar nicht geraced und wie funktioniert der Athlet auf dem Kurs oder die Athletin und das muss man ja schon so sagen, wie du gesagt hast, das Felix und Team kriegen es ja da jedes Jahr hin, einfach ein Starterfeld hinzubekommen, was absolut krass ist oder auch letztes Jahr, ich meine, erinnere dich dran mit Anne Haug, dem kurzfristigen Entry und was das dann nochmal ausgelöst hat für eine Dynamik und dann mit dem Ergebnis am Ende mit den 8 Stunden 2. Das ist so, Ironman Hawaii ist so international und so, glaube ich, das mit wirklich der größten Strahlkraft, weil es halt dann einfach die WM ist, aber von den Rennen und wie es passiert und was da immer ist und der, wenn du vor Ort bist, dieser Hype und diese ganzen Zuschauer und so, das ist halt einfach. Ja, die Challenge Rot ist halt einfach das geilste und größte Rennen, was es gibt. Und das wissen auch die Athleten, die schon mal da waren, kennen ja das auch. Und das macht ja süchtig, wenn du da ins Stadion einläufst oder den Solarer Berg hochfährst. Und das ist ja ein ganz anderes Rennen, wenn du es auch machst, als alles andere irgendwo, was ja die Strecke, dass die Berichterstattung drumherum, die Messe, was da letztes Jahr los war und die Messestände werden mittlerweile 3-stöckig gebaut nach oben. Also da bin ich mal gespannt, wie es jetzt 2025 aussehen wird und ja, einfach, also ich bin wirklich gespannt, wann sie das Starterfeld droppen oder die ersten Namen schon und wer dann da auf der Liste stehen wird. Ich hoffe, dass sie das auch bald machen, weil ja so die Ironman-Sachen reintrudeln, die T100-Sachen reintrudeln und vielleicht lässt Rot sich aber auch bewusst noch länger Zeit, lässt erstmal alles announcen und dann kommen die am Ende um die Ecke und sagen, Leute, übrigens, schaut mal hier.
Ja, ich meine auch super spannend, was machen die Ironman-Weltmeister? Ich meine, Laura, meines Wissens, hat sie Rot noch nicht gewonnen. Das wird natürlich auch etwas sein, was absolut oben auf ihrer Bucketlist steht. Also als deutscher Topstar musst du ja fast schon Rot gewinnen. Das ist ja sonst wirklich krass, wenn du das nicht gemacht hast. Und nach dem letzten Jahr, wo dann wirklich Anne Last-Minute-Entry und auf einmal stellt Anne da eine absolute Fabelzeit 8:02 auf und keiner spricht mehr über Laura. Jetzt als Weltmeisterin wäre das natürlich super attraktiv. Was macht Patrick, der, glaube ich, schon auch ein bisschen auf Hawaii davon profitiert hat, dass sein Hunger wirklich groß war nach dem DNF in Rot und Frankfurt. Ist er in Frankfurt ins Ziel gekommen oder? Nee, ist auch, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall war es jetzt kein super Rennen von ihm. Und das war natürlich dann im Nachgang für Kona genau richtig. Also der wird natürlich auch eine schlaue Saisonplanung gemeinsam mit Ben jetzt machen und wird sich überlegen, starte ich in Rot oder nicht. Ich glaube, er muss nicht mehr validieren. Ich glaube, das ist, glaube ich, haben sie jetzt geändert. Und er ist, glaube ich, auch tatsächlich der Einzige, der nicht mehr validieren muss. Das heißt, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache nur Rot und
aber dann ist
Nizza.
Die Ironman Series wieder schwierig?
Ja, aber ist ja die Frage, ob er das wieder macht, dass er sich ja wieder auf die Ironman, oder hat er das schon announced? Denn ich meine, das hat man ja gemerkt, das hatten wir ja vorher auch schon gesagt, wenn er wirklich alle Rennen jetzt bis zum Ende durchgezogen hätte und also man will ja immer sich optimal präsentieren, dann wäre es, glaube ich, wirklich schwierig geworden mit dem Sieg auf Hawaii. Also im Nachgang muss man ja sagen, er hat alles richtig gemacht und man darf es auch nicht vergessen, er ist ja Nizza Zweiter geworden. Also auch Nizza ist natürlich eine Strecke, die ihm liegt und ich glaube, der Kerl wird jetzt schon Es gibt halt Mark Allen, es gibt Dave Scott, die sind 6-mal Weltmeister geworden, und es gibt Greg Alexander, Peter Reed, Jan Frodeno und Patrick Lange, die 3-mal Hawaii gewonnen haben oder die 3-mal Langdistanz-Weltmeister waren. Es gibt meiner Meinung nach keinen 4-fachen männlichen Ironman-Weltmeister, und das ist natürlich etwas, was Patrick wahrscheinlich auch reizen wird. Ich meine, da wäre wirklich, hätte er ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland und wäre neben Mark Allen und Dave Scott derjenige, der die meisten WM-Titel hätte. Also
absolut krass, mich, überleg mal die Namen, die du gerade gesagt hast, ne? Dave Scott, Mark Allen, irgendwie 4 Hawaii-Siege, das ist halt einfach unfassbar. Und natürlich Nils Shame on Us, Platz 8, 7,39, ist Patrick natürlich in Frankfurt ins Ziel gekommen.
Ja, aber das ist jetzt ja nicht der Anspruch eines Patrick Lange, der klar vorher gesagt hat, er will das Rennen gewinnen, deswegen ist er da. Deswegen war das so.
Aber letzter bin ich einfach gespannt. Du hast, wie gesagt, er ist 2. geworden. Und ich finde das so krass. Eigentlich, wenn du das vom Profil anschaust, würdest du ja immer sagen, ey, Nizza, das ist Patricks Strecke mit den absolut Bergen, kleiner Leichtathlet. Hawaii, sagst du immer, das ist nicht sein Rennen. Und Hawaii hat er wieder einfach auch, was er beim Laufen gemacht hat, der hat es dominiert einfach. Und ich bin auch gespannt mit Ditlev, wo du jetzt sagst, ja, der ist eigentlich zu groß, ein paar Kilo dann durch die Größe zu schwer. Gegenüber ist ein Patrick oder sowas für Nizza. Der wird da besser sein, weil er einfach am Ende weniger Carbs rausballert an den Bergen und dementsprechend besser laufen kann und dann einfach Ditlev wegläuft. Aber wir werden sehen. Also wie oft lag man schon falsch und hat es irgendwie. Ich meine, Patrick, wer hatte Patrick auf Hawaii auf dem Schirm? Keiner. Und dann hat er einfach da so einen rausgebrettert.
Ja, wobei das so nicht stimmt.
Ja, wir haben immer gesagt, am guten Tag
gewinnt
er das Ding und läuft nach vorne. Aber du hast nie Patrick auf die 1 gesetzt oder gesagt, das ist jetzt mein Favorit. Das ist immer
Patrick im Oktober ist
anders und auf Hawaii. Und wenn alles passt, dann schießt er das Ding ab und kann immer Hawaii gewinnen. Patrick ist ein Athlet, der immer Hawaii gewinnen kann. Punkt. So, wenn er einfach den Tag erwischt und alles einfach gut läuft und er seine Leistung zeigen kann. Aber ich würde, rein vom Athletenprofil ist es bei mir so, klar durch den Erfolg jetzt nochmal, aber auch durch zweiten Platz das Jahr davor, ist für mich eigentlich so, dieses Nizza-Ding ist halt so, das ist eigentlich Patricks Strecke in meinem Kopf, so, weißt du? Da bin ich einfach super gespannt.
Ist auch so, also definitiv. Also ich glaube auch tatsächlich, dass Hawaii mit dieser Pressestrecke, das ist schon so, da muss man jetzt nicht sagen, da musst du platzen. Er hat halt einfach auch sauschlau agiert. Aber ich glaube, da haben andere Athleten bessere Karten als Patrick. Und wenn sie die Karten perfekt ausspielen, was halt letztes Jahr außer Patrick keiner gemacht hat, dann haben sie eine größere Chance, meiner Meinung nach, Hawaii zu gewinnen. In Nizza ist es genau andersrum. Ich glaube tatsächlich auch Patrick fährt sensationell bergab. Der kommt vom Mountainbike-Fahren, der ist klein, der hat einen ganz anderen Kurvenschwerpunkt. Ich meine, guck dir Pidcock an, wie der die Berge runterfährt. Das ist, du kannst als kleiner Fahrer, hast du einen anderen Schwerpunkt, kommst besser runter. Also ganz klar kann Patrick in Nizza, also wenn alle ihre Karten in Nizza gut ausspielen, im Vergleich zu Hawaii ist Patrick in Nizza meiner Meinung nach auch stärker als in Kona. In Kona hast du natürlich immer noch so dieses, dass es für viele schwerer ist, diesen Marathon auszupacken, den er halt einfach immer auspackt. Das ist halt einfach echt unvorstellbar, wie Patrick diese Hitzeresistenz, die er hat. Und ich meine, man sieht das ja auch stilistisch. Der läuft halt einfach perfekt. Und ihn, würde ich sagen, kommt, was die Lauftechnik anbelangt, da wahrscheinlich ein bisschen ran. Also das ist auch einer, der, das hat man ja auch gesehen bei seinem Sieg, der halt extrem stark laufen kann, auch stilistisch gesehen, ökonomisch gesehen. Aber in Nizza bin ich 100% bei dir, sehe ich Patrick mehr im Favoritenkreis als auf Hawaii, obwohl das natürlich absurd ist. Aber, und so sind wir ja darauf gekommen, ich glaube, dieses 4-fache Hawaii-Champ zu sein, alter Schwede, was würde mich das triggern? Das wäre ja wirklich so, wahrscheinlich würde Frodo dann in 26 sein Comeback geben, um halt auch nochmal 4-facher Hawaii-Champ zu werden.
Hot-Take, glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, da steht ja, zu viel drüber,
nein,
aber das ist natürlich, das wäre, überleg mal, was das für ein Medienecho auslöst.
Ach, ich meinte doch einfach nur, weil die zwei sich immer so geliebt hast haben, also deswegen, nein, aber ich muss...
Pass auf, doch, ich hoffe, das passiert so und ich hoffe, Patrick, du gewinnst.
Also das wäre, ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass das natürlich motivationstechnisch, boah, das ist natürlich, also da würde ich so brennen als Athlet und würde da wirklich sagen, PTO ist für ihn eh nicht interessant, also das ist, die Halbdistanz ist nicht sein Format, aber da würde ich auch aufs Pro-Ranking scheißen, auf gut Deutsch gesagt, und würde einfach sagen, nee, ich will
mit Nizza, keine Ahnung,
vierfach Champ sein, also ich würde da echt ein paar Wochen unten verbringen, um halt einfach wirklich die Abfahrt wie aus der Westentasche zu kennen und einfach jeden Stein auf der Abfahrt kennen und jedes Schlagloch kennen und in jeder Kurve irgendwie nochmal 1-2 Sekunden rauszuholen im Vergleich zu den anderen. Denn viel länger hätte Nizza letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht sein dürfen. Ich glaube, da wurde Laidlaw schon so ein bisschen nervös. Und der Druck ist ja jetzt auch bei den anderen. Also Patrick ist Weltmeister, klar kann man sagen, er ist der Titelverteidiger, aber letztendlich, er hat das Ding halt schon dreimal gewonnen und alles, was jetzt kommt, ist halt einfach noch absolut on top. Und dieses Ding, dass er das zum vierten Mal gewinnen kann, boah, das ist schon eine Motivation. Also ich glaube, da kann man schon nochmal auch im sehr respektvoll gesagt gehobeneren Athletenalter, kann man da nochmal den einen oder anderen Stein umdrehen. Und jetzt auch mit Ben, ich meine, das muss man halt auch sagen, der Trainer ist jetzt halt einfach, das ist halt, Ben ist so schon für mich ein bisschen inoffiziell Trainer des Jahres, weil er halt einfach beide, sowohl 73 als auch den Hawaii-Champ gecoacht hat. Das war auch sehr interessant, dann nochmal so die Unterschiede von Jelle Gaines, der ja jahrelang vorher in der Joel Filiol-Truppe trainiert hat und der auch ganz klar gesagt hat, weil die Frage kam, wer hat jetzt so den Hauptanteil an dem WM-Titel, wo er sagt, das kannst du so gar nicht sagen. Natürlich haben das einfach beide Trainer und wenn du 12 Jahre lang mit Joel Filiol trainierst oder 10 Jahre oder 8 Jahre, dann ist da natürlich auch ganz, ganz, ganz viel mit drin. Aber muss man auch sagen, Ben hat da scheinbar sehr viel richtig gemacht bei beiden. Bei Björn und Ben haben wir das ja vorher auch schon gesagt, dass natürlich auch Björn sehr, sehr viel Anteil hatte an dem Athleten Patrick Lange, also ganz klar. Aber sie sind halt Weltmeister unter Ben geworden, also wirklich an dieser Stelle auch nochmal riesen Respekt. Das ist schon richtig, richtig stark und das ist natürlich auch nochmal eine Motivation. Ich meine, das ist die erste gemeinsame Saison, die Zusammenarbeit hat sofort super gefruchtet. Da bist du dann natürlich auch nochmal anders angespitzt und wenn du jetzt halt einfach sagst, so komm, wir haben die Chance, dass du zum vierten Mal als einziger neben Mark Allen und Dave Scott einen WM-Titel auf der Ironman-Distanz gewinnst, mehr geht natürlich nicht. Also ich glaube, da fällt es relativ leicht zu sagen, ich verzichte aufs Pro-Ranking und verzichte auf sämtliche PTO-Rennen, was für ihn wahrscheinlich eh nicht relevant war und auch mich interessiert auch die 73 WM in Marbella gar nicht, sondern ich setze wirklich alles auf Nizza. Ja, es ist krass, also wird wieder eine super spannende Saison und das ist halt einfach auch das Coole, wenn du dann halt jetzt auf Lanzarote bist und du hast es ja auch in dem einen Post gemacht, wo du dann doch so ein bisschen FOMO hattest, atmosphärisch gesehen, dir kommt dann irgendwie eine Lucy Charles entgegen, du siehst einen Beckegaard, das ganze Erdinger Team jetzt.
Ach, hör doch auf, mir ist jetzt reicht's.
Ich bin ja auch nicht mehr da, ich bin ja jetzt auch in der
also, drüben Suppe. Was mich aber noch interessiert, um das Thema Lanzarote nochmal abzuschließen, hast du dich jetzt wenigstens nochmal einmal so richtig doll mit den Jungs und Mädels abgeschossen? Haben die dich nicht mal richtig leiden lassen? Ich berichte uns doch davon mal ein bisschen. Nicht immer dieses, weißt du, ich will doch wissen, wie es dir ergangen ist. Und ich will Geschichten hören, wie du wieder in Teguise abgebogen bist, wo die anderen die Bergkette über Aria und den Mirador del Rio noch mitgenommen haben, wo du wieder einen Mimimi-Anfall hattest, weil du Durst hattest und dann nach Hause wolltest und so. Es ist nichts passiert.
Ja, das Gute war ja, dass ich das ja dadurch, dass ich den Großteil der Truppe oder 90% der Truppe trainiere. Habt ihr
wirklich nur 3 Stunden Coffee Rides gemacht?
Nee, gar nicht, aber ich konnte die natürlich so steuern, dass die halt einfach Intervalle gefahren sind, während ich easy hinterhergefahren bin. oder die halt so müde waren, dass die Einfahrten wirklich ruhig waren und wenn sie halt irgendwie wilde Sau gespielt haben, dann konnte ich natürlich als Trainer sagen, Leute, heute ist ruhige Ausfahrt, hier ist nichts mit wilde Sau und dadurch hatte ich das natürlich in der Hand. Nee, und ich habe tatsächlich auch gemerkt, das ist wirklich witzig, weil da ist man dann ja doch wieder so in seiner alten Vergangenheit gefangen und so bekloppt. Ich habe tatsächlich die Ausfahrt, die wir halt gemacht haben, weißt du, unser 3-Stunden-Ride und halt auch der Long-Ride, wir haben ihn ein bisschen anders gemacht, aber wir haben ihn ähnlich gemacht wie dieser Ride, als Fred mich so massakriert hat quasi oder uns alle ja massakriert hat, aber ich war derjenige, der dann halt alleine in der Wüste zurückgelassen wurde. Und ich habe die Rides schon auch verglichen und du darfst halt echt nicht vergessen, ich war letztes Jahr krank. So, und das ging natürlich dieses Jahr mit einer ganz, ganz anderen Leichtigkeit. Wir sind auch nicht die Watt gefahren, die Fred gefahren ist. Also wir sind da nicht mit 300 Watt durch Famara gezogen, weil auch die Bedingungen nicht so waren. Und dadurch habe ich das eigentlich echt alles super durchgehalten und war auch wirklich in meinen Bereichen unterwegs. Ich habe halt gemerkt, das hatte ich, glaube ich, aber im letzten Podcast auch schon erzählt, dass der erste Ride für mich halt muskulär total hart war. Klar, wenn du halt hier immer nur flach fährst und dann fährst du gleich am ersten Tag Carrier hoch und Tabayesco hoch und Mirador del Rio hoch, dann merkst du das natürlich. Aber ich war echt zufrieden so mit dem Zustand, den ich hatte. Ich wollte einmal sogar ins Becken springen. Da hatten wir eine lange Serie. Ich glaube, das war am Entlastungstag und da ist die Truppe 5 Kilometer geschwommen. Ich habe meine Schwimmsachen mitgenommen, hatte die Badehose auch schon unter und hatte mich echt gefreut, am Ende der Serie mit dazu zu springen. Aber da war dann irgendwie so viel Alarm auf der Bahn und da war es dann so voll, dass ich dann gedacht habe, nee, du coachst das Ding jetzt doch bis zum Ende durch und nimmst noch Zeiten und bin dann nicht reingesprungen. Also meine Schwimmmeter dieses Jahr sind immer noch eine glatte Null.
Meine auch, das haben wir gemeinsam. Sehr gut, Nils.
Ja, aber du bist ja der geborene Fisch. Ich müsste ja an den Schwächen ein bisschen arbeiten. Aber ich hatte auch Bock, das macht ja auch Spaß da im 50-Meter-Becken unter freiem Himmel und Sonne. Eigentlich hatte ich schon ein bisschen Bock auf die Tenline. Aber 1000 Meter bringt halt auch nicht so eine richtig gute Tenline. Insofern bin ich nicht geschwommen, aber alles andere war wirklich gut und hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich wurde nicht abgehängt. Ich habe das schlau gemacht quasi.
Sehr gut. Du hast also gelernt aus dem Jahr danach. Naja gut, dann gibt es wenigstens, ja, was heißt wenigstens? Dann gibt es da leider keine Heldengeschichten oder keine Heldentodgeschichten, sondern nur, ja, langweiliges GA1-Training, was eben so der Alltag ist eines Triathletens. Aber ich habe noch News, so als zum Abschluss des Podcasts, Nils. Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, aber ich bin ja hier in den diversesten Triathlon-Newslettern, um immer up-to-date zu sein. Und zwar habe ich einen bekommen von Race Ranger. Die probieren jetzt bei der Challenge Wanaka das erste Mal im Age-Group-Feld quasi den Race Ranger aus. Und das ist natürlich, ich habe immer gedacht, ja, wird wahrscheinlich nicht kommen, weil die brauchen ja dann so viele von diesen Dingern und bis die an allen Rädern dran sind und sowas. Kommt jetzt früher, als ich gedacht habe. Super, super geil, super spannend. Und ja, das ist ja dann auch so ein Ding, wenn wir das dann bei der Challenge Rot sehen und wirklich mal sehen, wie läuft das jetzt mit Strafen und gibt es nachträglich was und so und wie entzerrt das die Age-Group-Felder. Da bin ich jetzt mal richtig, richtig doll gespannt, weil es gibt einfach Rennen, das ist ja immer wieder dann kommen auf Insta-Posts irgendwie Ironman Italy oder was auch immer, wo ja, keine Ahnung, 50er Pulks, also wirklich so RTFs an dir vorbeikommen und manche dann ja wirklich mitten in diesem Pulk noch in Aero-Position, wo du denkst, so Jungs, dann fahrt doch lieber Basebar, dass ihr noch bremsen könnt, wenn irgendwas passiert. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das Ganze funktioniert, ob das funktioniert, wie da Strafen verteilt werden oder nicht oder ja, das ist, bleibt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ob das dann hoffentlich erfolgreich ist und auch auf andere Rennen angewandt wird, wie wahrscheinlich Challenge Rot oder sonst was, wird da wahrscheinlich wieder einer der ersten sein, die es adaptieren, würde ich mal schätzen. Ich habe keine Insights, aber das ist so, war ja in der Vergangenheit schon so und das ist für mich so ein Ding, wo ich denke, geil, da schaue ich jetzt wirklich, wirklich interessiert hin und bin gespannt, was da ist. Hast du das schon mitbekommen?
Ich habe es tatsächlich nur am Rand, also ich habe irgendwie die Headline gesehen, bin dann aber drüber gegangen. Kommt mir sofort der Gedanke, weil man ja auch oft denkt, hinten im Feld, dann hast du halt irgendeinen 14-Stunden-Finisher, der dann unbewusst, was ja tatsächlich teilweise vorkommen kann, weil er sich vielleicht auch, er sollte schon wissen, dass man 10 Meter Abstand halten soll, aber wenn der dann irgendwie am Berg mal auf 5 Meter ranrollt und das hat man ja wirklich auch teilweise schon gesehen, wo dann Kampfrichter kommt und dem eine Zeitstrafe gibt, wo du wirklich denkst, Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst und wie du es halt gesagt hast, vorne fahren die 8 Stunden noch was Expresse durch und da kommt mir so der Gedanke, wo es natürlich wirklich cool wäre, es gibt auch in Rot den Sub 9 und Sub 10 Club, wenn du die alle erstmal mit dem Race Ranger ausstatten würdest, also so quasi die erste Starterwelle, Amateurstarterwelle, die halt unter 9 Stunden finishen wollen bei den Männern und unter 10 Stunden finishen wollen bei den Frauen. Das wäre natürlich wirklich cool, weil das sind dann ja keine 1000 Athleten, sondern ein paar 100 Athleten. Und da dann wirklich zu sagen, so hier setzen wir mal den Race Ranger ein und setzen dann halt auch die Kampfrichter explizit dementsprechend ein, um das Ganze halt mal zu interpretieren. Weil ich glaube auch tatsächlich als Athlet macht das auch was mit dir, wenn du halt siehst, du bescheißt. Du kannst ja immer noch, weißt du selber auch, man kann, na, das sind doch 10 Meter. Du weißt eigentlich innerlich, das sind gerade nur 8. Ja. Und du siehst auch, dass du 20 Watt weniger fährst, als du vorher fährst. Aber
es ist ja so, so funktionierst du ja einfach. Das ist ja genau das Gleiche.
Voll.
Ironman Frankfurt. So, ich war in einer Gruppe, die vorne war, ich wusste, die war viel zu schnell und ich bin da fair gefahren, aber du rollst am Berg immer mal einmal ein bisschen näher ran, dann lässt du wieder Abstand, du profitierst einfach von dieser Gruppe enorm. Da wäre es voll geil gewesen, weil die Gruppe nicht groß wäre, so einen Race Ranger zu haben, um wirklich hundertprozentig zu wissen, wo bin ich, wie nah darf ich ran, weil das kannst du halt selber nicht zu 1000% oder 100% abschätzen einfach, wie ist es. Und dann ist es auch noch so ein Ding gewesen, wo ich dachte, ja, wenn man mal ranrollt, passt schon. Ne, aber ist ja Bullshit. Dann wurde ich ja abgehängt von dieser Gruppe.
Aber Nicky Boy, ganz kurz, warte. Das ist ja wie, weil jetzt auch wieder, nee, es ist hier kein Bullshit. Das ist genau wie in der Stadt. Du weißt, es wird geblitzt und fährst 30 oder 50.
Ja.
Wenn aber nicht geblitzt wärst, fährst du 55 oder 60. Genau. So, das ist letztendlich genau das Gleiche. Und du ballerst ja nicht mit 100 durch. Du bist auch nicht einen Meter hinter deinem Vordermann gefahren, sondern eben genau dieses, irgendwie weißt du, du profitierst gerade, aber du hast immer noch, kannst für dich rechtfertigen, ich habe ja immer noch 8 Meter Abstand.
Also genau, so, das ist, aber wenn da, du da halt einfach wir, siehst, da sind wir ja im Bereich, ja, aber da sind wir ja eben in diesem Bereich, wo du das dann über das Visuelle, das Sehen, wo du denkst jetzt, also das ist ja geil zu sehen. Und wenn du dann auch, das wird dann auch automatisch passieren, wenn du in einer Gruppe siehst, einen, der immer dran fährt, dann fährst du mal daneben und sagst so, Digga, dein Ding leuchtet die ganze Zeit rot, was soll der Scheiß, halt mal Abstand irgendwie. So. Und dann wurde ich aber in Frankfurt abgehängt. In der Gruppe war es aber eigentlich so, jeder hat versucht, fair zu fahren, hat nicht immer zu 1000% geklappt. Ich weiß gar nicht, warum ich immer 1000% sage. Hat nicht immer zu 100%.
Du meinst es ganz genau.
Ja, hat nicht immer zu 100% geklappt, aber war trotzdem super fair. Und dann war ich ja so alleine unterwegs. Lonely Wolf, und dann denkst du, ah, jetzt fahre ich hier so fair und sonst was. Und wenn dann, wie es bei mir war, so bei Kilometer 160 oder 165, also kurz vor Ziel, dich so eine Gruppe überholt, wo 20 Leute drin sind und von denen 10 auf unter 5 Meter Abstand fahren. Und das ist ja alles noch, das sind ja alles Leute, die irgendwas deutlich unter 9 Stunden wahrscheinlich gemacht haben oder zwischen 8:30 und 9:30, wo ich dann eben lag, mache. Also die auch dann da um Kona Slots in den Age-Gruppen und weit vorne sich damit, ne, das ist ja schon dann, wo auch es richtig auf was, um was geht noch, wo du nicht sagst, ey, das ist einfach der Traum, mal anzukommen, und jemand, der dann 14, 15 Stunden macht, wenn da mal einer ein bisschen irgendwie fährt, weil das auch nicht besser weiß oder so platt ist und der kommt aber dadurch an, dann ist das für mich so ein Ding, wo ich sage, Auge zudrücken, wenn ein Kampfrichter das sieht, hinfahren, kurz Bescheid geben und dann lässt der Abstand wieder und dann passt das, dann finde ich es völlig in Ordnung. Aber da ist das dann irgendwo sportlich gesehen nochmal irgendwie natürlich ein ganz anderes Level, ein ganz anderer Kampf. Und wenn dann unter 5 Meter gefahren, das ist dann halt bescheißen. Und da ist dann für mich so das Ding, wo ich denke, da hilft dann auch nicht mehr sehen, sondern da hoffe ich mir, dass so ein Race Ranger einfach kommt, dass die Kampfrichter das wirklich auf dem iPad haben, dass die nachträglich dann selbst irgendwo im T2 dann reinkommen, angehalten werden, ey, hier, du kriegst jetzt erstmal eine Zeitstrafe, du bleibst jetzt mal hier. So, und
ja, soweit wird das glaube ich noch nicht kommen, weil dann hast du wieder irgendwelche...
Aber das ist ja mal eine Wunschvorstellung, weil ich sage so, für mich ist dieses Ding, hat einfach zwei Sachen. Einmal die zu, ich hoffe, dass das kommt, dass man wirklich die wirklich bescheißen, dass du die rausfiltern kannst, weil das ist einfach für den Sport nicht cool. Und für alle, die fair fahren wollen, dass du so eine optische Kontrolle hast, und die finde ich auf der Seite auch total cool. Also ich hätte mir das auch gewünscht in dieser Gruppe, weil die lief super, da wollten alle fair fahren, aber Du rollst halt manchmal mal ran, aber das einfach dann auch wirklich zu sehen, ist halt total cool und macht es ja auch noch dann so, dass du definitiv weniger da im Windschatten drin hängen wirst. Und die wirklich bescheißen wollen, wo es immer rot ist, dass die halt auch einfach gebastelt werden.
Letztendlich ist es ja auch so, dass es ja auch einfach eine Erleichterung auch für die Kampfrichter ist. Und das ist ja das, was ich manchmal nicht verstehe. Warum fahren die Kampfrichter einfach nur nebenher und machen nichts? Oder sind gar keine Kampfrichter da? Und in dem Moment, wo du halt einfach, also A, hilft es ja schon beim, dass die Pulks gar nicht erst entstehen, weil du in dem Moment, wo du halt ranrollst, siehst, dass du rot blinkst, musst du halt einfach rausnehmen, damit du halt nicht reinrollst. Und es gibt den Kampfrichtern ja auch eine Sicherheit, wenn du halt einfach siehst, dass da ein Typ permanent rot blinkt, kannst du dem halt einfach eine Karte geben. Das ist dann nichts mit, ich schätze mal, oder ist es Perspektive oder was auch immer. Und genau wie du es gesagt hast, wenn du dann im besten Fall halt einfach auch noch ein iPad hast und du siehst vor dir einen Pulk mit 15 Leuten und 5 davon sind halt einfach permanent am Rot blinken, dann kannst du halt einfach wirklich genau auf die Startnummern gucken und kannst halt einfach sagen, das wäre halt cool, weißt du, wenn du so eine Skala hast, wo du halt wirklich siehst, wie viel Zeit sind sie im grünen Bereich, wie viel sind sie im orangen Bereich und wie viel sind sie im roten Bereich, und dann siehst du halt, dass ein Athlet permanent im roten Bereich ist, dann fährst du halt hin, guckst dir das an für eine Minute, und wenn er die ganze Zeit immer noch rot blinkt, dann gibst du dem eine Karte. So, und das wäre halt schon wirklich, wirklich cool, und ich glaube, dass der Race Ranger an sich wird schon helfen beim Athleten, aber der Race Ranger wird vor allem, glaube ich, den Kampfrichtern helfen. Und wenn das dann halt so gemacht wird, nicht wie in der PTO, dass die Kampfrichter, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Kampfrichter sind, aber du siehst permanent, da blinkt was und du agierst nicht, dann brauchst du sie auch nicht zu haben, dann ist es einfach nur Aufwand und Kosten. Aber wenn du halt dann entsprechend agierst, dann ist es halt schon cool. Und letztendlich ist es natürlich ein super Tool, um halt einfach dem Kampfrichter zu helfen, eine gute Arbeit zu leisten. Und finde ich sensationell. Also bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie das die Rennen verändern wird. Und wie gesagt, gerade bei solchen Rennen, wo du halt sagst, okay, Rot, Sub 9, Sub 10 Club, da kann man das sensationell ausprobieren. Man könnte es natürlich
das
auch.
Das ist sogar, sorry, dass ich dir da kurz reingrätsche, das ist sogar das Ziel jetzt von denen in Wanaka, dass also in dieser Pressemitteilung, die hatten dann auch einfach ein Quote noch drin, dass auch die Überlegung da ist, dass du Rennen, wie kannst du die sicherer und sauberer gestalten? Und es ist ja, wir reden ja über diese zwei Zielgruppen. Es gibt ja Leute, für die ist ein Bucket, es ist einfach ankommen und das ist ein Erlebnis. Das ist ein, ich will einfach das schaffen, mal so viel zu absolvieren an einem Tag, so viel Sport zu machen, so eine riesen Distanz zu bewältigen. Und das ist einfach das Ding. Und dann gibt es die Leute, die wirklich racen wollen. Und dass du dann auch überlegen kannst, solche Rennen einfach auch zu splitten. Dass du sagen kannst, es gibt welche, die wollen racen, die wollen faires Rennen, da geht's um was. Und dann hast du welche, das sind Erlebnisstarter, sage ich jetzt einfach mal, ich nenne die jetzt einfach mal so, oder Leute, die eine Challenge, Athletisch-Starter, die sagen so, ich will einfach das schaffen und ich will sicher durchkommen. Und da ist jetzt der Race Ranger nicht elementar wichtig und brauchst du jetzt auch nicht unbedingt so ein System. Und alle, dass du einfach bei der Registrierung ankreuzt, wie möchtest du racen? Und dann kannst du einfach das Ganze in zwei Startgruppen, dann lässt du die andere Startgruppe einfach deutlich dahinter starten oder sowas. Dann kannst du auch für mehr Sicherheit noch sorgen und für fairere Rennen, wo du jetzt einfach das hast, du hast die irgendwie alle zusammen und wild durcheinander gewürfelt. Leute, die einfach nur racen wollen und Leute, die einfach nur ankommen wollen, sind nebeneinander. Und dementsprechend ist da, glaube ich, eine riesen Chance. In Rot ist das eh schon durch diese Startgruppen natürlich, einfach durch den Kanal. Aber du kannst es halt dann natürlich auch so ein bisschen gestalten und musst nicht auch jeden theoretisch damit versorgen. Und das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz, zu sagen, ja, es gibt auch einfach ja ganz unterschiedliche Zielsetzungen der Athleten vom Start von diesem Rennen. Und dementsprechend, sind wir mal ehrlich, wenn ich einfach nur ankommen will, dann brauche ich mich ja nicht, also da muss ich jetzt nicht immer sicherstellen, dass ich auf 12 Meter bin. Ja, mein Gott, wenn es mal 8 sind, dann sind das mal 8. Dann ist das völlig okay. Ich will jetzt nicht, dass die jetzt Gruppe fahren oder Pulk fahren, aber da brauchst du jetzt wirklich nicht ein System wie ein Race Ranger zum Einsatz bringen, meiner Meinung nach.
Nee, und du kannst natürlich bei Ironman ganz klar auch an die Hawaii-Quali koppeln. Also da hast du ja genau das, was du beschrieben hast. Du hast die Athleten, die einfach mal Bucketlist-mäßig einen Haken hinter ihrem Ironman-Finish machen wollen. Und du hast die Athleten, die sich für Hawaii qualifizieren wollen oder für Nizza qualifizieren wollen. Und die Athleten, die sich für die WM qualifizieren wollen, die sind dann halt im Race-Ranger-Feld. Die Athleten, denen es wirklich nur ums Finish geht, die sind dann nicht im Race-Ranger-Feld. Sie können dann halt einfach nicht machen, was sie wollen. Die sollen dann schon nach den Regeln spielen. Aber die Regeln werden halt in dem Hawaii-Nizza-Starter-Feld mehr kontrolliert, die Kampfrichter kriegen bessere Hilfe und dementsprechend muss dann halt auch der Fall sein, dass du wirklich, ich meine, es ist ja auch als Zuschauer oder Fan oder Coach frustrierend, wenn du teilweise die Kampfrichter dann einfach auf ihren Mopeds da durchtrollern siehst und siehst dann halt einfach Pulks vorbeikommen und denkst, hey, warum machen die nichts? Und wenn du dann halt einfach ganz klar sagst, so hier, du guckst im Trollerfeld, im Finisherfeld, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, ob das alles sicher ist, ob das ansatzweise fair ist. Und du hast dann aber wirklich auch die scharfen Hunde, die dann halt einfach sagen, nee, ich bin vorne im Kona-Feld, Nizza-Feld und die Jungs, die halt bescheißen, die permanent rot blinken, die werden rausgeholt oder Mädels. Ist natürlich ein super
oder
cooler Ansatz.
Oder das vielleicht sogar so splitten zu sagen, du hast, wenn du ohne Race Ranger racest, dann gibt's halt keine Kontrolle, dann fahr halt Windschatten. Du kannst dich dann aber auch nicht qualifizieren und sonst was, kann ja auch eine Regel sein. Und du bist in einer ganz anderen Startwelle, die viel später startet.
Das ist, das,
und
so, das ist glaube ich, das Entscheidende. Dass du
um das, ja, also keine Ahnung, das ist ja einfach nur mal jetzt in die Box gesprochen. Ist dann spannend, was kommt. Und ich bin auch gespannt, was die, in der Community hier darüber für eine Diskussion es gibt, weil natürlich auch da mal Leute, nee, es ist alleine schaffen und Windschatten fahren, es zählt dann nicht und sowas. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da dann auch nochmal ganz andere Ansätze, die bis jetzt noch gar nicht da waren. Ich finde das ultra spannend und finde es aber gerade für diese, die sagen, ich melde mich dafür an, ich will mich, also es gibt ja welche, die qualifizieren sich in einer hohen Altersklasse mit 13 Stunden für Hawaii und da finde ich, die sollten dann auch irgendwie fair unterwegs sein. Aber sehr, was du gerade beschrieben hast, finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Eben rot dieses Sub 9, Sub 10 oder auch vielleicht bei den Männern bis Sub 10 hoch, bei den Frauen bis Sub 11 dann hoch oder sowas, wo du sagst, da wird wirklich richtig geraced oder die eben dann auch von mir aus bis 12 Stunden sagen, ich will richtig racen, dass du dich einfach da in zwei Kategorien anmelden willst. Die Racer und die Challenger, die Finisher oder was auch immer. Ja, bleibt spannend. Also gucken wir mal gespannt auf die Challenge Wanaka, wie und ob das funktioniert in diesem riesen Maßstab und ob die Technik da funktioniert auf der einen Seite und was dann daraus für Ableitungen, neue Optionen, neue Ideen irgendwie entstehen für den Sport auch, weil das könnte ja auch was super Interessantes sein, um Triathlon, gerade auch diese Langdistanz, noch weiter zu öffnen, dass du sagst, okay, wenn dann keine Kontrolle ist, du bist im Finisher, darfst du auch zum Beispiel nicht mit dem Zeitfahrrad fahren, sondern fährst halt mit dem Rennrad und dann kannst du auch Windschatten fahren, was auch immer. Also ich spinne jetzt einfach mal vollkommen rum und dann geht es halt darum, wirklich einfach das zu schaffen. So, und dann gibt es ja auch Leute, die sagen, ey, ja, die Zeit ist mir egal und ich will einfach diese Distanz schaffen und wenn ich ein bisschen Windschatten habe, ein bisschen Hilfe, ist das für mich vom Kopf her auch okay. So, ich habe ja trotzdem diese Distanz aus eigener Kraft bewältigt, ist ja nicht, dass mich wer zieht. Und ich will mit meinem Buddy fahren und ich will auf dem Rad ein bisschen quatschen, auf einer gesperrten Strecke fahren. Es ist was ganz anderes, aber ich finde halt spannend, was für Möglichkeiten dann stattfinden können.
Ja, aber da hast du natürlich dann wieder das Problem, dass eben die Strecken ja zum Großteil nicht gesperrt sind. Also du hast ja keine vollgesperrten Straßen, das ist ja gerade das Hauptproblem. Du hast beruhigte Straßen und teilweise noch einseitigen Verkehr und dann kannst du da ja kein Pulk durchschicken. Das ist ja so das Hauptproblem eigentlich. Und du musst schon, finde ich, im Rennen nach den gleichen Regeln spielen. Was passiert dann, wenn der Pulk in die Leute reinfährt, die dann halt doch mit Zeitfahrrädern und Race Ranger unterwegs sind?
Ja, das geht ja nur also, auf eine 180 Kilometer Runde, da hast du recht.
Also das macht das Ganze dann doch schon wieder relativ kompliziert, aber ich finde, wie gesagt, also diesen Ansatz, also generell erstmal ist das ein super Tool und ich finde wirklich zu sagen, du hast die Startfelder, die racen wollen, da wird das Ganze halt mit dem Race Ranger zusätzlich kontrolliert, um halt auch den Kampfrichtern die Arbeit einfacher zu machen, damit sie halt bessere Arbeit leisten können, mutiger sind vielleicht auch oftmals, wollen die dann vielleicht auch nicht den Falschen rausnehmen, wenn sie es aber halt schwarz auf weiß sehen, dann wissen sie, es ist der Richtige. Und dann hast du halt einfach das Feld, was wie bisher kontrolliert wurde. Also generell ist es eine super Entwicklung und mega spannend. Und was du auch gesagt hast mit den, es gibt ja die Sub-9 und Sub-10-Club schon in Rot. Deswegen musst du da nicht mal mehr was Zusätzliches machen. Du musst jetzt nicht noch einen Sub-11-Club oder einen Sub-12-Club machen, sondern die, wie gesagt, die sollen ja auch fair spielen. Aber du kannst halt einfach die Fairness in dem Sub-10 und Sub-9-Club nochmal anders kontrollieren. Und dann wird es mit Sicherheit die Bilder, die es letztes Jahr auch gab, in Rot so nicht mehr geben, weil halt einfach sich die Hälfte der Jungs, die dann halt rot blinken, da durch die fränkische Gemeinschaft rollen oder Landschaft rollen, die fühlen sich halt an der Nase getappt und sagen, hey, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, weil das Krasse ist ja, das hast du ja auch gesagt, du hast ja immer diese Leute, die einen Meter Abstand hinter einem herfahren, das hatte ich in Frankfurt auch, und dann fährst du zu denen auf und sagst, Alter, du hast einen Meter Abstand. Und die gucken dich an und denen ist das halt scheißegal. So, und denen wird das natürlich auch völlig egal sein, wenn der Race Ranger die ganze Zeit rot blinkt. Da kannst du dann halt einfach nur hoffen, naja gut, vielleicht sieht das dann halt ein Kampfrichter und disqualifiziert die. Also ich glaube halt einfach, dass es das Tool super ist, um halt auch die Kampfrichter die Arbeit zu vereinfachen, zu verbessern. Und das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied mit dem Punkt, dass du selber als Athlet auch genauer weißt, weil das ist ja das, was alle Profiathleten auch beschreiben, dass das schon ein gutes Gefühl ist, wenn du halt weißt, du fährst fair und auch zum Teil, das haben wir auch schon gesagt, wie dicht dann 12 Meter doch sind.
Das ist ja, das ja, auch. Ja. Das halt, das ich halt bin nämlich nicht auf 8, ich fahre nämlich immer auf 14 jetzt. So sieht's aus.
Also ich kenne einige von meinen Profiathleten, die gesagt haben, sie waren überrascht, wie dicht man ranfahren kann, bis es dann wirklich mal anders blinkt. Also diese
sagt Fred vorher, ja auch. Ja.
Haben vorher mehr Abstand gehalten.
Fred sagt immer, man ist überrascht, wie weit 20 und wie wenig 12 sind.
Naja, das glaube ich. Also 20 Meter, das ist, glaube ich, tatsächlich auch wirklich richtig, richtig weit. Und das ist natürlich dann immer noch Wunschvater des Gedanken, dass auch die Profifelder bei den Ironman, wo es ja auf 20 Meter ausgedehnt werden kann, das wäre schon cool. Aber überleg dir das mal, wenn du dann so einen Pulk hast, wie auch bei den Männern auf Hawaii, das sind 30 Athleten, dann sind das halt einfach 600 Meter, die der
letzte... Ist doch Platz auf der Strecke. Ist doch Platz auf der Strecke, das passt.
Aber ja,
dann,
voll.
Der Pulk, voll, wenn klar. Das nämlich die 600 Meter sind und die 20 Meter, dann ist der Pulk natürlich auch nicht lange so groß. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nils, wir sind hier in der Overtime. Wir machen für heute einen Deckel drauf, würde ich sagen. Und gucken wir mal, ob in der Community noch gute andere Ideen kommen mit dem Race Ranger, was man damit so machen kann und wer dann am Ende recht behält und was da wirklich passiert. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema und würde sagen, komm gut wieder in Hamburg an. Ich habe schon gesehen, die Tuesday Boys waren schon wieder am Thursday unterwegs. Und das Wetter ist kalt, grau. Und willkommen zurück in der Realität. Bis nächste Woche. Euch allen bis schönes nächste. Wochenende und happy training.
Ganz genau. Nicky Boy, mach's vernünftig. Mach dich nicht kaputt und arbeite an deinen Schwächen.
Knöchel links.
genau, Knöchel links. Ich bin gespannt aufs Video. Guck, dass du schnell rangehst, damit wir sehen, was Tobi dir dabei gemacht hat.
Mach ich. Also, bis denn. Tschüss.
Schönes Wochenende.
Und noch eine ganz kleine Mini-Werbung hier am Ende des Podcasts. Jetzt, wir haben schon Tschüss gesagt, aber denk dran, drinkag1.com/pushinglimits. Nils ist wieder gesund durchs Trainingslager gekommen, hat immer provokant morgens seine Travel Packs mit zum Frühstück genommen, weil das Hotelbuffet hat ihm nicht ausgereicht. Er hat noch AG1 supplementiert, damit er mit allem versorgt ist, weil, Nils isst ja halt nur beim Frühstück im Trainingslager hier Eggs mit Bacon und Churros. Von daher ist das damit auch alles gut abgedeckt, Nils.
Die Bohnen hast du vergessen.
Ah, ja,
die
dicken
richtig Bohnen. Schönes British Breakfast war das in dem Hotel. Aber nee, tatsächlich, ich habe wirklich diesmal auch an die Travel Packs gedacht, ganz bewusst auch, habe sie mir früh rausgelegt, damit ich sie nicht vergesse und habe jetzt einfach jeden Tag meine AG1-Routine aufrechterhalten und bin gut durchgekommen und auch toi toi toi, jetzt ja seit 3 Tagen wieder zurück, auch hier noch gesund. Also, das ist so mein Vorsatz, das jetzt wirklich durchgängig zu nehmen und immer dran zu denken. Insofern passt das doch richtig gut.
Sehr gut, jetzt ist wirklich Schluss hier. drinkag1.com/pushinglimits. Tschüss.